Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Theoretisch würde die NBA Pause machen, tut sie aber natürlich nicht. Es wird zwar nicht gespielt, aber es wird gedraftet, es wird spekuliert, es werden Verträge eventuell demnächst unterzeichnet. Und da wir gerade so mittendrin sind zwischen Draft und Free Agency, haben wir gedacht, wir setzen uns wie jeden Montag mal wieder zusammen. Wir, das sind der heute, wie auch immer, unbestechliche
Grant Williams,
auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, zum Einstieg eine Frage, bevor wir auf das, was wir so eigentlich besprechen wollen, eingehen. Ist dir bewusst, dass heute Nacht die Awards vergeben werden?
Tja, die Playoff Awards meinst du, oder?
Nein, die Regular Season Awards.
Nice.
Weil das, weißt du, MVP und so. Also eigentlich so der größte Award, individuelle Award, den diese Liga so zu bieten hat.
Ja, leider ist es mir tatsächlich sehr bewusst, weil ich dafür aufstehen muss und da kurz was zu schreiben muss.
Ah, schön, ja.
Ansonsten.
Verfolgst du es auch live dann?
Ja, doch, muss ich ja. Also ich habe mir diese Show tatsächlich noch nie ganz angeguckt, aber das lag daran, dass ich die letzten Jahre den Dienstplan besser gebaut habe, um ehrlich zu sein. Diesmal bin ich da leider eingeteilt und ja, ich meine, ich kann es kaum erwarten, wer jetzt vor mehr als 2 Monaten die Awards gewonnen hat und schon, jetzt dann ausgehändigt bekommen. Ich bin total gespannt, welche coolen Outfits die Leute anhaben und welche scharfen Zoten von Shaq kommen. Das wird super. Ich freue mich total.
Es wird brutal. Vor allem so Most Improved Player und so nach 2 Monaten wird sensationell. Ich finde es übrigens auch gut, dass der Regular Season MVP nach dem Finals MVP bekannt gegeben wird. Habe ich mir vorhin so gedacht.
Ja, absolut logisch.
Das interessiert jetzt auch noch. Ich weiß nicht, wann hat Giannis das letzte Spiel gemacht? Vor einem Monat oder so? Harden vor anderthalb Monaten?
Ja. Paul George vor 2 Monaten.
Ja.
Das sind die drei Finalisten.
Ja. Es ist sehr, 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 sehr gut. Also ich weiß, man könnte sich überlegen, das nochmal zu überdenken. Man kann es aber auch so lassen. Weil wahrscheinlich rollt der Rubel und darum geht es ja im Endeffekt.
Ich glaube aber nicht, dass das wirklich irgendwie tolle Einschaltquoten oder irgendwas hat. Es ist halt nochmal ein Event, aber.
Ja, eben, aber das reicht ja schon. Also ich weiß gar nicht, ob es die Einschaltquoten sind, aber jedes Event kannst du ja irgendwie vermarkten.
Das stimmt schon. Aber ich glaube, also was vielleicht realistischer ist, als dass sie einfach wieder zu dem System gehen, wie sie es früher hatten, was ich eigentlich okay fand, dass sie sich vielleicht überlegen könnten, zwischen Regular Season Ende und Playoff Start vielleicht nicht nur 2 Tage Pause zu machen, sondern vielleicht 5. Und dann da in dem Zeitraum halt so die Show zu veranstalten. Also, dass es die gibt, das finde ich ja nicht mal schlimm. Zeitpunkt ist einfach nur völlig bescheuert.
Genau, also das stimmt. Also war halt, also aufgrund von diversen Terminkollisionen halt nicht anders möglich. Aber im Grunde, klar, kannst du die Show schon so durchziehen. Ich finde die Idee auch okay. Also, dass du halt irgendwie so ein Event draus machst. Aber also wir haben das ja auch schon mal besprochen. Direkt nach der Regular Season wäre halt irgendwie oder würde halt einfach mehr Sinn ergeben. Und dann eine Pause vor den Playoffs zusätzlich wäre ja auch nicht die dümmste Idee. Von daher.
Ja.
Vielleicht tun sie es ja, weil ich glaube, die kritischen Stimmen mehren sich schon langsam. Weil es ist wirklich komisch. Also ich habe deswegen halt auch so provokant, in Anführungszeichen, gefragt. Nein, weil es halt wirklich total unterging. Also ich habe mir auch irgendwann gedacht, da war ja noch was. Und dann habe ich mal geschaut. Und dann so, ja. Also es ist ja so zwischen Free Agency und Draft und kurz nach den Finals hat es überhaupt keine geistige Präsenz mehr irgendwie, das Ganze.
Ja, ich meine, ich glaube, wir alle konzentrieren uns jetzt halt schon wesentlich mehr darauf, was nächste Saison passiert. Und und das interessiert alle auch schon sehr viel mehr, weil so die ersten größeren Trades gab es jetzt schon, gedraftet wurde, man weiß, wer neu in die Liga gekommen ist, man erwartet, dass heute in einer Woche oder beziehungsweise ist das ja jetzt vorverlegt worden, also ab Sonntag, alles Mögliche eskaliert und Leute ihre Teams wechseln und es ist jetzt halt eigentlich zu spät, um irgendwie die Regular Season 2018, 2019 zu feiern.
Wir sind im Prinzip schon in der neuen Saison eigentlich.
Ja.
Also sowohl gedanklich als auch aber in den Vorgängen, die so rund um die Liga passieren. Also von daher, ja, mal sehen, wer es wird, ob Giannis oder Harden oder wer noch so ausgezeichnet wird. Wir sprechen natürlich aber über aktuellere Geschichten. Wir haben es ja letzte Woche schon, es ist passiert. Mike Conley hat ein neues Team. Und es ist eins der Teams geworden, bei dem schon spekuliert wurde, dass sie ihn vor der vergangenen Trade Deadline, also im Februar holen. Bei dem wir auch gesagt haben, er würde passen. Mike Conley ist in Utah, da werden wir kurz drüber quatschen, dann schauen wir uns den Draft natürlich nochmal kurz an. Und am Ende, nachdem wir uns vor der Free Agency nicht mehr zusammensetzen werden, beziehungsweise vor Sonntag, werden wir uns anschauen, wie es denn so mit den großen Free Agents aussieht, beziehungsweise so ein bisschen, okay, wer von wem denken wir, dass er wo landen wird, wo hätten wir es vielleicht gern, dass er landet. Und dann noch die ein oder andere Bold Prediction, die teilweise wahrscheinlich mindestens Kopfschütteln verursachen wird. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr, wir werden sehen. Aber wie jede Woche können wir es natürlich nicht tun, ohne einige Ankündigungen beziehungsweise Bitten in eigener Sache loszuwerden. Und zwar zunächst natürlich, wenn ihr diesen Podcast hört und noch nicht abonniert habt, irgendwo, sei es jetzt bei Apple Podcasts oder bei Spotify, tut das sehr gerne, weil das ja eben uns als Podcast sehr weiterhilft. Schreibt uns auf Apple Podcasts auch gerne Rezensionen. Und wenn ihr dann den Eindruck habt, dass das ganz cool ist, was wir machen und dass es so ein bisschen eine kleine Unterstützung verdient hätte, könnt ihr gern, sehr gerne, sogar auf unsere Patreon-Seite gehen. Patreon.com/korpiger-podcast. Korpiger in dem Fall mit.
Hi.
Vollkommen richtig. Und da könnt ihr uns dann gerne unterstützen, monatlich mit kleineren Beträgen, je nachdem, wie ihr Lust habt. Es gibt da verschiedene Stufen und da könnt ihr euch anmelden, uns damit so eine kleine Hilfe quasi geben. Wie auch immer an dieser Stelle, vielen, vielen Dank an die, die es schon tun. Wir freuen uns da sehr drüber, wissen es echt sehr zu schätzen, dass ihr das macht. Und dann wäre natürlich da noch Oles Buch, von denen die meisten wahrscheinlich noch nicht gehört haben, aber deswegen, das wird Ole jetzt ändern.
Genau, ich habe ein Buch geschrieben. Kannst mal sehen.
Ja, krass,
Das nur
echt?
Whisky-Phänomen heißt es.
Ja.
Und da jetzt ja dann bald nichts mehr los ist und Leute Urlaub haben und es ganz warm ist und man irgendwo draußen rumliegt, kann man ja auch einfach ein Buch lesen.
Sollte man sogar.
Kann ich sehr empfehlen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch während diesen Playoffs extrem viel gelesen und jetzt habe ich gerade angefangen, Game of Thrones dann mal als Buch zu konsumieren. Ja,
Ist auch ein bisschen was zu tun.
weil Lesen macht Spaß. Kann ich nur empfehlen.
Lesen macht definitiv Spaß. Ich
Vor
habe
allem in
gestern.
Kombination mit rumliegen.
Das ist eigentlich die Hauptspaßgeschichte, ne? Und dann so ein
Ja.
bisschen wegdösen zwischenrein. Ich habe gestern das Don
Genau.
Winslow-Buch fertig gelesen, auch sehr schön. Das,
Das habe ich auch während den
ja.
Playoffs
Ja.
gelesen. Ja, um
Aber
darauf
lest Oles Buch.
zurückzukommen. Genau. Weil das habe ich halt schon gelesen. Ihr könnt es aber auch noch lesen. Wie gesagt, das Nowitzki-Phänomen gibt es überall im Handel, gibt es bei Amazon, wo auch immer. Ich freue mich jederzeit über Rezensionen, über Feedback und ja, wünsche viel Spaß und auch danke auch allen, die es schon gelesen haben und mir was dazu geschrieben haben.
Sehr gerne. Also zumindest fürs Lesen geschrieben habe ich noch nichts dazu.
Siehst du mal. Aber das ist halt schon ein Teil und
Ja, eben.
dafür danke ich dir schon mal.
Teil 2 kriege ich auch noch hin.
Sehr gut.
Kommen wir damit zum aktuellen Geschehen der NBA. Also wie gesagt, Mike Conley hat ein neues Team, spielt ab kommender Saison in the City of Utah, wie er zunächst verlauten ließ bei Twitter, woraufhin ihn dann Donovan Mitchell freundlich darauf hingewiesen hat, dass es doch Salt Lake City sei. Mike Conley hat sich dann auch schnell entschuldigt, war, glaube ich, alles eher spaßig. Aber wie gesagt, die Jazz haben jetzt ihren neuen Point Guard. Die Grizzlies bekamen Kyle Korver, Jay Crowder, Grayson Allen, einen 2019 Pick, den 23. Pick, da kommen wir dann gleich noch drauf, der war nämlich durchaus entscheidend, und einen geschützten First Rounder der Jazz. Was halten wir von dem Trade?
Also mich macht er ehrlich gesagt ein kleines bisschen traurig, weil uns einer der Running Gags dieses Podcasts irgendwie dadurch
Stimmt,
genommen
ja.
wird, weil wir seit, ich weiß nicht wie lange, also seit mindestens einem Jahr eigentlich, immer wenn es um irgendwelche Teams geht, die vielleicht noch einen Guard brauchen können, immer auf Mike Conley kommen, der irgendwie da ganz gut reinpassen würde. Das tut er tatsächlich auch in Utah. Also in Wirklichkeit bin ich nicht traurig, sondern ich finde, sie haben viel bezahlt für ihn, sie haben viel abgegeben, aber es ist halt so ein Move, der sich meiner Meinung nach absolut lohnen kann, weil so das offensive Potenzial des Teams halt um einiges steigert. Er ist einfach ein viel besserer Offensivspieler, gerade als Scorer, als Rubio, bringt Shooting mit rein, ist defensiv nicht schlechter, ist natürlich ein bisschen teurer, aber er passt meiner Meinung nach auch mit seiner Erfahrung und Cleverness und auch seiner Fähigkeit halt mit und ohne Ball irgendwie effektiv zu sein, passt er viel besser neben Donovan Mitchell. Und ich glaube, Donovan Mitchell kann von ihm dann auch relativ viel lernen. Und der Westen ist nächstes Jahr, nachdem sich bei den Warriors alle verletzt haben, nun mal einfach offener. Also ich meine, Stand jetzt könnte man argumentieren, dass wahrscheinlich die Lakers Favorit sind, obwohl sie aktuell nur zwei Spieler haben. Aber die beiden sind da halt ziemlich gut. Okay, drei Spieler. Kuzma ist auch noch dabei. Aber die müssen halt ihr Team auch erstmal noch aufstellen. So, man könnte auch sagen, die Rockets sollten eigentlich das beste Team sein, aber die können sich offensichtlich untereinander überhaupt gar nicht mehr leiden. Und das gibt halt so
Sagt man
ein,
zumindest.
sagt man zumindest. Ich kann es mir auch vorstellen, weil bisher war das bei Chris Paul noch bei allen Leuten, die mit ihm zusammengespielt haben, so dass sie ihn irgendwann nicht mehr mochten. Und vielleicht hat das Gründe. Ich weiß es nicht, aber wie
Möglich,
gesagt,
möglich. Die
es gibt
Gerüchte
auf jeden
kamen auf jeden
Fall bei
Fall immer
denen,
auf.
genau, und es gibt bei denen mehr Tumult, als es geben sollte. Und es ist nicht gesagt, dass die Jazz jetzt zwingend da dann irgendwie der Top-Favorit sind, aber sie bringen sich halt mit diesem Move meiner Meinung nach so ein bisschen in Position und erhöhen ihre Chancen. Und irgendwer wird es halt nächstes Jahr machen, und ich glaube, sie gehören halt zu diesem Kreis, die das der Teams, die das vielleicht schaffen können.
Ich denke auch, dass ihn Conley da wesentlich mehr Möglichkeiten gibt, als sie vorher hatten. Also wir haben es ja, wie gesagt, während der oder vor der letzten Trade Deadline schon besprochen, als die ersten Gerüchte aufkamen, dass er eventuell zu den Jazz wechseln könnte, als die Jazz, glaube ich, auch schon versucht haben, ihn zu bekommen. Ich bin mal, also wie du sagst, also der Fit ist schon sehr, sehr gut. Also es war ja immer das Problem, dass du niemanden hat es ja wirklich einen Wurf kreieren konnte neben Mitchell. Klar, Rubio bringt Playmaking, aber dadurch, dass er einfach selber im Abschluss so meistens so ungefährlich ist, musste die Defense nicht so wahnsinnig anbeißen bei ihm. Und wenn er dann irgendwie Offball war, konnte ihn auch guten Gewissens draußen stehen lassen und Mitchell die Räume so ein bisschen zumachen. Und da wird Conley, glaube ich, schon einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Also das Shooting-Problem bleibt ja irgendwie bestehen. Also zumal sie jetzt auch Korver abgegeben haben, zumal sie auch gut, Grayson Allen, weiß man nicht, was da kommen kann, weil also hat auch nicht die Riesenrolle gespielt, aber damals, als sie ihn gedraftet haben, haben wir auch gesagt, okay, sie haben sich jetzt noch einen Schützen geholt, ergibt irgendwie Sinn, dazu noch einen, der relativ lange im College war und so weiter. Haben sie jetzt abgegeben. Ich denke aber, dadurch, dass Conley ihnen essentielles Shooting geben wird, also wirklich Shooting, das regelmäßig auf dem Court stehen wird, das auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Spiel nehmen wird, glaube ich, dass sie trotzdem, auch wenn sie quasi zwei Schützen abgegeben haben, ihr Shooting-Problem etwas angegangen sind. Das heißt natürlich nicht, dass sie es gelöst haben, aber dass zumindest da schon mal wesentlich mehr auf dem Feld steht als vorher. Zumal bei Korver war es ja auch immer so, zwar immer noch intelligenter Verteidiger und immer noch intelligenter Spieler, aber so in den letzten Jahren seiner relativ langen Karriere auch ja athletisch nicht mehr auf allerhöchstem Niveau und auch öfter mal mit kleineren Verletzungen. Das heißt, ja, gut, Verletzungen natürlich Conley. Muss man auch erstmal sehen, wie oft und wie lange er fit
Ja.
bleibt, ne?
Ja, absolut. Ja, und sie müssen das Problem meiner Meinung nach schon auch weiterhin
Absolut,
adressieren. Also
absolut.
zumal mit Crowder war halt die beste Smallball-Option auf der 4, die sie hatten, der jetzt kein toller Shooter ist, aber zumindest jemand, der halt die Würfe nicht unbedingt verweigert und der damit so den Spielrhythmus irgendwie am Laufen gehalten hat.
Ganz
Und viele
kurz.
der besten Lineups der Jazz waren halt immer mit ihm.
Was ja natürlich auch Stan Van Gundy in diesem Podcast von Zach Lowe damals gesagt hat, dass das sehr entscheidend ist.
Das ist so,
Möchte ich.
das wird jetzt die neue Conley.
Wir
Wo
wollen einen neuen
passt Mike
Conley?
Conley
Ja,
gut rein? Ne?
genau.
Ja, also da müssen sie auf jeden Fall noch was tun. Also ich glaube, mit Gobert, der natürlich kein Shooter ist, den sollte man sich trotzdem behalten, weil er natürlich wahnsinnig wertvoll ist. Aber dann sollte halt auf der 4 schon jemand sein, der da auch noch Gefahr ausstrahlen kann. Also ob das dann jemand ist wie beispielsweise Marcus Morris, dem sie ein Angebot machen könnten, Ilyasova, Optimum wäre natürlich jemand wie Tobias Harris, den die Jazz ja auch unbedingt haben wollten, den sie aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr bezahlen können. Aber da muss, glaube ich, noch was passieren. Und Utah hat jetzt auch noch die Entscheidung offen, wie es mit Derek Favors weitergeht, weil sein Vertrag nicht garantiert ist. Also bis zum 5. Juli hätten sie Zeit, den zu waiven. Und das sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, 17 Millionen. Also da könnte man halt nochmal so ein bisschen was freischaufeln. Und da ist halt die Frage, ob sie von dieser. Ich meine, das ist ja bei Utah auch schon seit Jahren ein Running Gag, ob sie irgendwann von diesem Twin Tower Lineup, das eigentlich nicht mehr so richtig zeitgemäß halt mal dauerhaft weggehen, oder ob sie sich das beibehalten, weil Favors ist natürlich gerade als Backup für Gobert auch unfassbar wertvoll. Also auch einer der besseren Big Man Verteidiger. Es ist nur halt schwierig, wenn man zwei so hoch bezahlte Non-Shooter in der Starting Five hat und ja, schauen muss, dass das Spacing halt dann von den drei anderen Positionen kommt. Aber da bin ich mal gespannt, was, wie die Entscheidung bei Favors ausfällt und auch, was Utah zum Beispiel in Sachen Backup auf der 1 vielleicht noch machen kann, weil so wie es jetzt aussieht, würden sie halt sehr viel Vertrauen in Dante Exum legen, der
Und seine Gesundheit vor allem.
genau, der halt seine Qualitäten hat und von dem ich irgendwie auch immer noch relativ viel halte, aber der halt auch selten mal 3 Wochen am Stück irgendwie fit bleibt. Das ist also ein bisschen der Philipp Bargfrede von den Utah Jazz.
Schöner Vergleich.
Absolut. Und also da bin ich mal gespannt, ob noch was passiert oder ob sie sich vielleicht auch denken, Mitchell mehr auf die Eins, wenn Conley halt nicht spielt. Also ob die beiden dann relativ viel gestaggert werden oder primär zusammen auf dem Court stehen werden. Aber grundsätzlich finde ich den Trade halt gut, weil er ist auch, also Conley bringt so eine etwas natürlichere Hierarchie ins Team, weil jetzt war das halt häufig so, dass Ingles irgendwie der sekundäre Playmaker sein sollte und der hat da zwar gewisse Qualitäten, aber er lässt jetzt niemanden aussteigen oder geht total dynamisch zum Korb und ich glaube, wenn es halt zwei von diesen Spielertypen gibt und dann ihn, der halt dann Räume ausnutzen kann mit seiner Cleverness, das passt halt schon viel, viel besser dann zusammen.
Ja, zumal er ja auch, wie du ja auch oft sagst, einfach weiß, wann er wen wie einzusetzen hat, also wenn er dann am Ball ist. Also, und das ist, glaube ich, gerade, oder kann ich mir vorstellen, gerade in so einer Offense wie die der Jazz, die so ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen statisch daherkommt, oft mal einfach aufgrund der Dynamik, die du angesprochen hast, mit eventuell zwei Non-Shootern, mit Favors und Gobert und dann den anderen drei, die es irgendwie machen müssen, da ist jemand, der dann ja auch mal aus so einer Patz-Situation vielleicht auch ausbrechen kann und trotzdem irgendwas kreieren kann, ist da, glaube ich, schon, kann da schon sehr, sehr wertvoll sein, oder kann ich mir gut vorstellen, dass er da sehr wertvoll sein wird. Was sagst du denn dazu, dass Conley eigentlich zu teuer ist für das, was man so von ihm erwarten kann, beziehungsweise auch für sein Alter gepaart mit den Verletzungsproblemen so der letzten Saison?
Also letzte Saison war er ja fit. Das
Nicht letzte Saison,
Trilogie,
die
wo er
Saison
nicht
davor, ja,
fit war,
genau,
war die davor.
ja.
Ich glaube, natürlich ist das irgendwie ein sehr üppiger Vertrag, aber gleichzeitig, wenn man so überlegt, was hätte denn Conley denn jetzt auf dem offenen Markt für die nächsten 2 Jahre bekommen? Ich glaube nicht, dass das so weit davon weg wäre, um ehrlich zu sein. Und letzte Saison hat er eigentlich auf All-NBA-Level gespielt. Sein Team nicht, aber er halt schon. Und
Das vergisst man halt auch schnell, ne? Also wenn's,
genau,
oder es
und
geht halt
ich.
schnell unter.
Genau, und ich glaube, ich würde ihm jetzt nicht einen 4- oder 5-Jahres-Vertrag mit solchen Bezügen geben, aber so für 2 Jahre finde ich es ehrlich gesagt jetzt keinen krassen, also finanziell nicht irgendwie vollkommen unangemessen. Es kommt halt, man hat immer das Risiko, dass er sich verletzt und man dann von diesen 2 Jahren nicht viel hat, aber wenn man davon ausgeht, dass er ungefähr so performt wie letztes Jahr, dann macht er halt ein gutes Team potenziell sehr, sehr gut. Und das ist ja das, was sie sich davon erhoffen und deswegen finde ich das dann okay. Und ich finde es auch nicht, dass das Gehalt da irgendwie krass ist. Sie haben halt einiges an Assets abgegeben. Und da, wir kommen ja gleich dann auch eh noch zu der Grizzlies-Perspektive. Also ich finde, die haben da schon recht viel rausbekommen. Also auch mehr, als ich erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Aber ja, Utah will halt jetzt gewinnen. Dieses oder nächstes Jahr. Und in der Zeit erhöhten Conley die Chancen. Deswegen macht es halt, würde ich sagen.
Ja, dazu, ich glaube auch einfach, Märkte wie jetzt Utah oder Salt Lake City oder auch Memphis sind, glaube ich, auch gezwungen, solche Deals dann irgendwie einzugehen teilweise. Also entweder den Spieler etwas überzubezahlen, also als Conley den Vertrag unterschrieben hat. Damals war er, glaube ich, sogar der bestbezahlte Spieler der Liga oder was, der höchst dotierte Vertrag der Liga. Also mittlerweile nicht mehr, aber als er ihn unterschrieben hat damals, also in Memphis. Und jetzt, die Jazz nehmen ihn jetzt eben auf, beziehungsweise weil sie halt jetzt die Gelegenheit haben, so einen Spieler zu bekommen, der auch, wie gesagt, sehr, sehr gut da reinpasst. Und ich meine, sonst haben sie es halt einfach schwer, irgendwie Free Agents an Land zu ziehen. Also einfach nicht zwingend wegen kleiner Markt, aber es ist halt einfach, also Salt Lake City ist jetzt nicht der beliebteste Markt der NBA. Und das kommt wahrscheinlich auch noch mit rein, dass du dann sagst, okay, wir haben jetzt, der Spieler ist auf dem Markt, wir können ihn sehr, sehr gut gebrauchen. Dann nehmen wir einerseits das Gehalt auf und andererseits geben vielleicht auch nochmal das ein oder andere Asset mehr ab, als wir es vielleicht müssten. Einfach weil es sonst schwierig ist, das Team irgendwie zu verbessern. Außer du machst es halt durch den Draft.
Ja, und ich meine, sie haben nun mal jetzt gerade auch noch den Luxus, dass der beste Scorer des Teams noch auf seinem Rookie-Vertrag ist. Und wenn Mitchell dann in 2 Jahren seinen zweiten Vertrag, also auf dem zweiten Vertrag dann spielt und halt wahrscheinlich dann einen Max-Deal hat, dann würde man so einen Conley-Trade auch nicht mehr machen. Aber also man hat jetzt halt diese 2 Jahre, um irgendwie da
Genau.
aus dieser Situation das Maximum rauszuholen. Und dann, wie gesagt, finde ich das finanziell vertretbar. Und ich glaube, er hat jetzt nächste Saison das 11. höchste Gehalt der Liga. Und er ist jetzt nicht der 11. beste Spieler der Liga, aber er ist jetzt auch nicht der 111. beste Spieler der Liga, sondern vielleicht irgendwo in der Top 25, würde ich ihn auf jeden Fall einordnen, vielleicht auch in der Top 20. Ja. Und dann, ja, es ist jetzt nicht so eine Situation wie bei Andrew Wiggins oder so.
Ja,
eine Katastrophe ist, aber einen Maximalvertrag hat.
Ja, es gibt wesentlich miesere Situationen vertraglich.
Absolut.
Also als Conley. Zumal 2 Jahre jetzt auch nicht die Ewigkeit sind. Also.
Genau.
Von daher. Nee, stimmt. Also es ergibt irgendwie Sinn, klar. Aber ja, du musst es halt manchmal tun. Also auch wenn du halt in der Position oder dich selbst in der Position siehst, in der du denkst, gewinnen zu können oder zumindest mal irgendwie den nächsten Schritt gehen zu können, dann musst du auch ein gewisses Risiko, denke ich, gehen. Und sonst, was heißt Risiko, aber so halt auf eine gewisse Art investieren. Bei den Grizzlies sieht es natürlich anders aus. Also damit kommen wir im Prinzip, also falls du nichts mehr zu den Jazz zu sagen hast, ansonsten.
Nö.
Zum Draft dann auch schon. Beginn jetzt mit den Grizzlies, nicht mit den Pelicans, weil da will erstmal niemand gewinnen. Also Conley war so das letzte Puzzlestück von aus Grit and Grind Zeiten im Endeffekt und jetzt hat die neue Zeitrechnung endgültig bekommen, ist die neue Zeitrechnung endgültig angebrochen. So.
Sehr gut.
So ist es, ne?
Souverän befreit.
Ganz souverän befreit.
Das schneiden wir alles raus.
Vielleicht doch nicht.
Ich glaube nicht.
Naja, auf jeden Fall, sie hatten den zweiten Pick, haben damit Ja Morant gedraftet, haben letztes Jahr schon Jaren Jackson Jr. gedraftet gehabt, also haben damit jetzt ein gutes Fundament und sie haben eben diesen Pick bekommen von den Jazz im Zuge dieses Conley-Trades, war der 23. Pick, haben da aber nochmal ein bisschen was gedreht, als sie gesehen haben, dass Brandon Clark noch verfügbar sein könnte, haben dann nochmal einen kleinen Trade eingefädelt und haben dann an 21 gepickt, Brandon Clark. Und alle finden es total geil. Was ich so gelesen habe.
Ja.
Du auch?
Habe ich auch gelesen. Ja, alles, was ich sage das jetzt auch nochmal zur Sicherheit. Ich habe jetzt von dieser College-Saison nicht so viel verfolgt,
wie
das teilweise in den letzten Jahren war. Also ich habe mich natürlich irgendwie ein bisschen schlau gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie von Brandon Clark jedes Spiel in dieser Saison gesehen hätte. Aber was man über den so in Erfahrung bringen kann, klingt auf jeden Fall sehr gut und klingt auch so, als würde es, auch wenn er schon verhältnismäßig etwas älterer Rookie ist, dass der sehr gut irgendwie reinpasst, weil es halt so ein absolut elitärer Athlet ist, der neben Jackson, glaube ich, richtig eklig zu spielen sein wird. Also wenn du da zwei so starke Verteidiger hast, die vor allem den Ring halt extrem gut beschützen können. Bei Morant ist ja so ziemlich der einzige oder der größte Kritikpunkt, dass seine Defense nicht so gut ist. Wenn man da schon mal solche zwei Leute dahinter hat, dann hilft das schon mal sehr gut. Und er hat einen etwas komischen Wurf. Allerdings hat er den auch erst vor einem Jahr ziemlich doll ummoduliert. Also vorher hatte er eine vollkommen alberne Schusstechnik. Und also er hat sich jetzt den gerade erst antrainiert und die ersten Resultate davon sahen schon mal relativ positiv aus. Mhm. Und auch wenn es eine komische Wurfbewegung bleibt, ist das, glaube ich, schon jemand, den man so als Spot-Up-Shooter dann vielleicht irgendwann ganz gut gebrauchen kann. Und aus dem Zweierland war er halt zumindest am College halt mega effektiv, wobei das sicherlich auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass er einfach athletischer war als alle anderen. Aber er hat schon auch einen gewissen Touch. Hat halt letzte Saison so das zweitbeste Play-Efficiency-Rating und Box-Plus-Minus am College nach Zion Williamson hingelegt. Was jetzt nicht so schlecht ist, zumal beide, seitdem diese Statistiken für College erfasst haben, so mit die besten Saisons überhaupt gespielt haben. Und das ist alles nicht so schlecht. Und also wie bei allen Rookies muss man bei ihm und auch bei Morant halt mal schauen, wie schnell sich dann dieses Spiel auf die NBA irgendwie übertragen lässt. Gerade auch bei Morant bin ich gespannt, weil diese Explosivität, die ihn natürlich auch schon offensiv sehr geholfen hat am College. So, es gibt in der NBA ein paar mehr explosive Spieler, aber ich glaube, das ist einfach ein ziemlich gutes Fundament, was sie sich da jetzt geschaffen haben. Also zumal irgendwie ja noch weiterer Spielraum da ist. Ich denke, sie werden Korver und Crowder kaum behalten, sondern wahrscheinlich eher weitergeben, weil sie ja überhaupt nicht brauchen. Bei Valanciunas und Wright wäre Geld da, wenn man sie behalten will. Das sind ja die Spieler, die sie für Gasol zurückbekommen hatten im Februar.
Übrigens auch den Pick, den Second Rounder, den sie dann verwendet haben, um hochzutraden.
Genau, tatsächlich. Stimmt. Ja. Stimmt. Und das kann man sich jetzt in Ruhe anschauen, wenn es nicht zu teuer wird. haben ja beide auch absoluten Wert. Ich meine, Valanciunas war jetzt in den Monaten nach dem Trade sehr gut. Ist natürlich auch dann die Frage, inwieweit sich das bestätigen würde über eine ganze Saison, aber ich glaube, es kann zumindest sein, dass sie ihn da versuchen zu halten und dann.
Du brauchst ja auch mehr als 3 Spieler, ne? Muss man den Lakers ja auch sagen. Also von daher.
das ist sehr richtig. Und das kann man sich jetzt halt relativ in Ruhe aufbauen. Also du hast jetzt erstmal das Fundament, was du haben wolltest. Hast, glaube ich, auf jeden Fall das Potenzial, ein absolutes League-Pass-Team zu sein, weil, also Jackson fand ich als Rookie schon total geil, bis er sich verletzt hat. Und ich glaube, der wird eher noch viel besser werden. Also der war ja, ich glaube, letztes Jahr einer der 3 jüngsten Rookies, die überhaupt gedraftet wurden. Und da hat noch sehr, sehr viel Upside. Und abgesehen davon, dass sie jetzt halt noch einen hohen Erstrunden-Pick nächstes oder übernächstes oder übernächstes Jahr an Boston abgeben müssen, ist die Zukunft, sieht jetzt eigentlich ziemlich rosig aus.
Ja.
Und also gerade bei Conley haben sie, finde ich, auch einfach wirklich einen sehr guten Gegenwert bekommen. Und insgesamt hätte ich jetzt gesagt, haben sie wahrscheinlich den Rebuild ein bisschen zu spät gemacht, aber dafür stehen sie jetzt trotzdem eigentlich ganz gut da.
Ja, sie haben das irgendwie alles, so wie es aussieht zumindest. Also ich muss dazu sagen, bei mir ist es mit den College-Spielern genauso wie bei dir. Aber so wie es aussieht, auch was man so im Nachgang liest, auch wenn man so sich die einzelnen Spieler dann genauer anschaut, haben sie da echt irgendwie, ja, das ganz klug zusammengestellt irgendwie, ne? Also mit, wie du schon sagst, dass die beiden irgendwie die Schwäche von Morant irgendwie kaschieren können mit ihrer Defense, dass dann auch noch Jackson den Dreier trifft und Clark dann eher in Ringnähe ist, dass die beiden dann irgendwie auch noch offensiv harmonieren können, sich nicht irgendwie auf den Füßen stehen müssen, theoretisch, dass sie beide irgendwie Platz für Morant schaffen können, dass es halt einfach irgendwie viele Möglichkeiten gibt, dass sie schnell spielen können und dass Morant den Ballverteiler geben kann, als Slasher spielen kann. Also dass da jetzt Talent vorhanden ist und irgendwie scheinbar kompatibles Talent, ist auf jeden Fall gut, denke ich. Also da stimmt schon, da haben sie echt irgendwie eine gute Basis gelegt. Hast du, wieso ist Clark dann so gefallen, wenn er so eine starke College-Saison gespielt hat? Hast du da irgendwas gehört?
Letztendlich, weil es ein sehr ungewöhnlicher Spielertyp ist.
Okay.
Also ist er zu klein für das, was er kann. So ein bisschen Draymond-mäßig. Mhm. Ohne dass er jetzt dieses Jahrhundert-Playmaking von Draymond, glaube ich, mit drin hätte. Mhm. Wobei auch der damals, auch bei dem war das damals ja nicht abzusehen, wie das dann funktionieren würde. Und er ist halt einfach ein bisschen älter als die meisten Rookies, die heutzutage irgendwie hoch gedraftet werden. Und ja, ich meine, das hat man ja im Lauf des Drafts sowieso gesehen, dass es sehr, sehr wenig Einigkeit gab, welche Spieler irgendwie wertvoll sind und welche nicht. Also ich meine, auf die Suns werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber die an 11 jemanden draften, den andere in der zweiten Runde gesehen hätten.
Ja.
Beispielsweise, oder auch, dass die Celtics jemanden an 14 holen, den andere wahrscheinlich auch nicht so weit oben gesehen hätten. Das, also irgendwie gab es da sehr wenig Einigkeit. Und
außer bei Coby White natürlich.
Außer bei Coby White natürlich. Aber klar, ja, das ist halt, glaube ich, ein Spielertyp, den man relativ schwer einschätzen kann, weil man, ja, weil es vielleicht einfach ein bisschen mehr Zweifel gibt, wie sich sein Spiel auf die NBA übersetzen lässt. Und normalerweise, damit jemand mit dem Profil dann hochgedraftet wird, müsste ja wahrscheinlich ein richtig sicherer Schütze sein oder so. Oder also
okay,
das ist auf jeden Fall was, glaube ich, auf dem Flügel die Leute schon unbedingt haben wollen. Mhm. Und das ist halt bei ihm noch ein Fragezeichen. Mhm. Und deswegen fällt dann so jemand.
Ja, also.
Aber ich meine, manchmal gibt es auch keine wirklich guten logischen Gründe, sondern es fällt auch einfach mal jemand, weil, ja, Leute pennen und auch die.
Jemand anderen einfach favorisieren.
Genau. Und auch, ich glaube auch zum Beispiel die Blazers haben mit Nassir Little, ich glaube an 25 war das ja auch, dann jemanden gedraft wird, wo alle sofort sagen, voll der Stil. Aber gleichzeitig haben vorher irgendwie auch 10 Teams den halt einfach nicht genommen, die Möglichkeit hatten oder 15 Teams.
Ja. Ja, gut, teilweise kommst du natürlich dann auch, also die Chris ist jetzt nicht unbedingt, aber dann halt irgendwie in Bereiche, in denen es dann halt eher nach Need geht, vielleicht auch. Also dann sagst du halt, okay, das ist jetzt, also den Spielertypen brauchen wir jetzt gerade nicht und wir nehmen halt, auch wenn das jetzt theoretisch vielleicht das bessere Gesamtpaket wäre, aber wir haben jetzt einen, der da vielleicht bei uns einfach ein bisschen besser reinpasst. Und dann bleibt halt so jemand vielleicht ein bisschen oder ein bisschen länger liegen dann irgendwie.
Finde ich irgendwie, also bei Teams, die richtig gut sind, verstehe ich das und bei anderen denke ich mir immer, Best Player Available macht eigentlich schon mehr Sinn, weil im Endeffekt man ist ja auch nicht dazu verpflichtet, so einen Spieler dann auf ewig zu behalten, sondern aber man kann ihn ja auch erstmal draften und halt schauen, wie jemand spielt und dann den auch unter Umständen wieder für mehr oder für was anderes verschachern.
Ja.
Aber dass man denkt, okay, der Spieler ist definitiv besser, aber ich nehme jetzt den, weil wir haben auf der Position schon jemanden, das weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht die richtige Haltung, aber das sehen irgendwie auch alle Teams unterschiedlich, glaube ich.
Es ist halt die Frage, wo man da die Grenze ziehen kann, also was jetzt den Erfolg des Teams angeht, quasi. Ab welchem Entwicklungslevel sagst du quasi, okay, der ist zwar vielleicht ein bisschen besser, aber der andere passt bei uns besser rein, oder wo? Ich kann den Ansatz schon verstehen. Also ich meine, wenn du jetzt, weiß ich nicht, du bist auf einer Position extrem tief besetzt, bist zufrieden mit dem, was du hast auch, und alle haben sich schon, also haben schon bewiesen, dass sie dir sehr, sehr weiterhelfen können oder zumindest weiterhelfen können. Und dann hast du jemanden, und dann hast du eine Position, auf der du wirklich jemanden brauchst, und hast ein Talent, von dem du sagst, okay, das kann uns da weiterhelfen, und siehst vielleicht trotzdem jemand anderen und sagst, ah, theoretisch würden wir ihn nehmen, aber wir brauchen ihn einfach nicht. Dann finde ich halt, ergibt es schon irgendwie Sinn zu sagen, wir nehmen, also es ist ja nicht, es ist ja, ich glaube, wenn der Unterschied himmelweit ist, dann machst du es vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn, gerade so wie in dem Draft, wo es halt sehr, sehr fluide war alles und wo halt eben nicht so diese Einigkeit bestand, ich glaube, dann kann das schon irgendwie, oder sagen wir so, dann kann ich es nachvollziehen, dass es einen Ausschlag gibt. Also ab einem gewissen
Ja,
Grad. Aber die Frage ist halt,
das stimmt schon.
wo der Punkt erreicht ist.
Außer bei Wings. Also weil zumindest so in der heutigen NBA
Ja.
finde ich, dass man kann nicht genug Leute auf dem Flügel haben, die irgendwie kompetent sind, weil es
Ja.
sowieso ja Positionen ja ein fluides Konstrukt
Absolut,
sind.
ja.
Du brauchst halt irgendwie einen Playmaker und ein oder zwei Bigs und ansonsten brauchst du halt irgendwie Leute auf dem Flügel, die verteidigen können und Dreier treffen und vielleicht ein bisschen athletisch sind.
Ja. Ja, mittlerweile ist vielleicht tatsächlich auch eher Spielertypus dann irgendwie als strikt Position.
Ja, genau, denke ich auch.
Die Pelicans haben einen ganz guten Typus erwischt, ne?
Anscheinend.
Sagt man. Sagt jeder.
Ja.
Sie waren, also gut, Zion war ja foregone conclusion, also da gab es mit Ende der Lottery eigentlich überhaupt keine Fragen mehr, dass sie ihn ziehen würden. Aber es war natürlich nicht alles, weil sie diesen vierten Pick, den sie von den Lakers im Zuge des Davis-Trades bekommen haben, gleich weitergetradet haben Richtung Atlanta und dafür 8 und 17 bekommen haben. Da,
Und 35.
und 35, genau, stimmt. Und dafür Jackson Hayes
Und
gedraftet.
Solomon Hill sind sie auch noch
Und so, genau,
losgeworden.
Solomon
Also
Hill ist.
dieser Trade im Vakuum ist auch nochmal einfach ein richtig, richtig nicer Trade eigentlich
Also
für die Pelicans.
David Griffin war ziemlich aktiv und auch positiv aktiv, seitdem er irgendwie da übernommen hat, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, die Draft-Strategie selbst habe ich dann nicht so richtig verstanden. Also zumindest den Jackson Hayes-Pick habe ich nicht verstanden, warum man jemanden holt, der irgendwie abgesehen von Dunks und Layups gar kein Scoring mitbringt, weil ich denke, man will doch um Zion rum im Idealfall Leute haben, die Dreier treffen können und damit er halt so ein bisschen seine Bowlingkugel-Athletik auf dem Weg zum Korb irgendwie einbringen kann. Und ich bin zwar nach wie vor, also von der Situation der Pelicans schon, also halte ich für eine sehr gute Situation und bin auch überzeugt davon. Nur wenn du halt dann jetzt eine Starting Five beispielsweise mal aufbieten würdest mit Jrue Holiday, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Zion und dann Center X, der dann vielleicht halt Hayes ist, da hast du brutal wenig Shooting. Und das ist ja im Prinzip ein bisschen das, was Duke auch gerade erst falsch gemacht hat oder jedenfalls nicht ideal genutzt hat. Und womit man ihm, also Zion, vielleicht nicht unbedingt das Leben einfacher gemacht hat. Und deswegen hat mich das ein bisschen gewundert, dass man da ja dann im Prinzip so einen, ich glaube, der Vergleich war Tyson Chandler Spielertypus holt. Was jetzt nicht heißen soll, dass Jackson Hayes exakt das gleiche ist wie Tyson Chandler, also überhaupt nicht,
Angeht
aber
der NBA Champion.
ja, aber mich hat es etwas gewundert, dass sie an 8 da so jemanden ausgesucht haben. Was meinst du?
Es ist natürlich die Frage, inwieweit sie ihm wirklich einen Big Man Partner an die Seite stellen wollen, der das Feld breit macht. Oder in dem, oder ich meine, was ja bei Zion der Punkt ist, ist, dass man, viele reden ja davon, dass er theoretisch eine ganz kleine 5 spielen sollte, also dass sie ihn irgendwie als Center aufbieten sollten. Aber ob du da halt nicht jemanden, einen langen Athleten auch daneben haben willst, der halt auch ein bisschen den Ring beschützen kann. Und ob du dir das Shooting, ich meine, du hast natürlich recht, wenn du die Starting Five so aufziehst, dann ist da natürlich, ich meine, Lonzo ist jetzt kein Ray Allen. Und wird's, weiß ich
Die
nicht,
anderen auch
die
nicht.
anderen auch nicht. Und dann hast du natürlich dann sind die ein bisschen, Dann sind die ein bisschen die Hände gebunden. Ich bin mir halt nicht sicher, wie ich's anders handhaben würde. Also beziehungsweise im Optimalfall hast du natürlich einen wie Davis nebendran, der ein bisschen rausgehen kann und den Ring beschützen kann. Aber sagen wir mal so, wenn du versuchst, es irgendwie anders aufzubauen, aufzufangen, jetzt natürlich, jetzt sieht man es noch nicht richtig, weil halt einfach das Spielmaterial auch jetzt auf den kleineren Positionen nicht gerade irgendwie durch seinen Wurf glänzt, aber wenn ich mir jetzt die große Rotation im Vakuum anschaue, dann kann ich das schon irgendwie, dann ergibt es für mich schon halbwegs Sinn, sagen wir es mal so. Oder dann lässt sich's für mich verteidigen. Aber du hast natürlich recht. Also im Endeffekt wäre es natürlich sinnvoll, Zion so viel Shooting wie möglich an die Seite zu stellen. Und dann die Frage ist halt nur, ob du das im Draft dann so machen kannst, wenn dein Team allgemein momentan nicht so wahnsinnig viel hergibt und du sagst, du möchtest noch jemanden für die großen Positionen, ob das dann, was dann der richtige Weg ist, zu sagen, okay, ich will jetzt partout jemanden, der werfen kann, oder ich habe jemanden, der vielleicht als Big auch zu ihm passen würde, theoretisch, wenn außenrum mehr passt und du versuchst es dann. Ich meine, sie haben ja unfassbar viele Assets, das heißt, da kann ja noch wahnsinnig viel passieren. Und da kann
Ja,
auch.
sie haben jetzt vor allem auch Max Cap Space.
Den eben, genau. Ja.
Vielleicht holen sie ja noch Horford und Jackson Hayes soll einfach nur von der Bank kommen.
Eben. Möglich, möglich.
Ich würde es nicht ausschließen. Es
Es
ist ein sneaky Team, was ich dafür für diesen Move auf dem Zettel stehen
gibt ja
habe.
angeblich dieses ominöse Angebot oder
Ja.
diese Halbzusage, aber da kommen wir später noch drauf. Horford würde auch noch
Und
Thema sein.
dabei darf ja noch gar nicht verhandelt werden.
Das macht er
Ich
auch.
weiß gar nicht, wie das sein kann, dass da überhaupt schon.
Vielleicht
Dass da
über
überhaupt schon Ideen vorliegen, was wer kriegen könnte.
Augenzwinkern oder so.
Ja, ich glaube
Ja.
auch.
Nein, aber also.
Prophezeiungen.
Hä? Oder was? Prophezei, ja, genau.
Prophezeiungen, it is known.
Ja, genau. Nee, aber also ich glaube, es ist dadurch, dass sie Zion draften, sehen wir die Pelicans schon irgendwie so als potenzielles, oder möchte man die Pelicans schon so als potenzielles Playoff-Team sehen, und dann haben sie natürlich auch noch wahnsinnig viel jetzt bekommen, und sie haben Jrue Holiday und vielleicht, aber im Endeffekt sind sie ja ähnlich wie die Grizzlies auch jetzt im Neuaufbau. Nur, dass sie halt.
Ich glaube, sie sind aber schon
Ja,
qualitativ schon viel weiter.
genau, nee, also das wäre jetzt, also der nächste Zusatz gewesen. Sie sind halt quasi eine Stufe weiter, einfach weil sie erfahrenere Spieler haben, auch halt in dem Sinne dann bessere Spieler. Trotzdem muss sich das Team wird komplett neu zusammengestellt. Das heißt, und dadurch, dass sie eben den Lakers so viel abschwatzen konnten für Davis, haben sie halt auch unfassbar viele Möglichkeiten.
Die sind wenigstens eingespielt.
Ja, auch das.
Manche spielen ja schon eine
Eben.
ganze Weile zusammen, nur halt in einem anderen Team.
Genau. Nee, aber auch mit den ganzen Assets noch dazu, mit den Picks und was da noch so ist. Das heißt, sie können theoretisch, wenn ein anderes Team mitmacht und die Wahrscheinlichkeit ist zumindest halbwegs gegeben, können sie da hin und her schieben. Das heißt, wenn du dann sagst, okay, wir haben ja einen, der jetzt, wie gesagt, jetzt sage ich es nochmal, als Big Man theoretisch dazu passt, dann nehmen wir den erstmal und schauen dann mal, wie das Ganze funktioniert. Und von daher, aber ja, wenn ein großer athletischer Fünfer da gewesen wäre, der auch werfen kann, wäre natürlich besser gewesen, aber so.
Bol.
Ja.
Das war ein bisschen sad,
Ja.
muss ich sagen. Nee,
Stimmt.
aber
Dafür ist Nickel, wie spricht man aus? Nikhil?
Nikhil, glaube
Nikhil
ich.
Alexander Walker, zumindest als Schütze bekannt. Also,
Shooting und
ja.
Defense. So ein bisschen Hungerhaken, aber hat auf jeden Fall
Das.
Potenzial, sich da in dem Backcourt zu etablieren, glaube ich.
Aber wenn sich das irgendwo ändern lässt, die Hungerhaken-Geschichte dann in New Orleans, oder?
Absolut.
Also.
Irgendwann werden sie eher alle. Ich meine, auch bei Brandon Ingram kann das ja nur helfen, wenn
Ja.
er dann jetzt irgendwie über den Sommer 40 Kilo zunimmt.
Genau. Darf das Workout nebenher nicht vergessen oder so.
Wassergewicht.
Ja.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass New Orleans, also je nachdem, was jetzt im Sommer noch passiert, sie haben jetzt einfach so viele Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast. Sie haben Kohle, sie haben extrem viele Assets und sie haben, glaube ich, auch, also mindestens mit Zion jemanden, mit dem, glaube ich, auch Leute gerne zusammenspielen wollen. Also weil, ich meine, das hast du ja jetzt auch nochmal mitbekommen, der Hype ist halt einfach unfassbar und mittlerweile, wir sind ja jetzt fast schon an einem Zeitpunkt, wo er nur enttäuschen kann, aber oder halt LeBron ist der Nächste. Aber was für eine Stimmung da in New Orleans war, das war eine Stadt, die sich halt für Basketball nicht interessiert hat, auch nicht mit Anthony Davis und auch nicht, als der gedraftet wurde. Und jetzt ist da halt kranke Party in den Straßen und man begrüßt den Heilsbringer. Ich kann mir schon vorstellen, dass da halt so eine Euphorie entsteht und dass da vielleicht dann sogar auch mal ein, zwei Leute, die Pelicans nicht mit dem Arsch angesehen hätten, vielleicht da Interesse signalisieren, da auch hinzugehen.
Durchaus möglich, zumal New Orleans als Stadt ja als durchaus attraktiv gilt, so als, also wenn du das nötige Kleingeld hast. Also kannst ja, glaube ich, deine ganz, heißt ja immer, dass man da eine ganz gute Zeit haben kann. Ich selber war noch nicht da, aber ja, also es kann durchaus sein. Und ja, mit dem Capspace, du hast ja schon gesagt.
Eventuell kommen wir da bei meinen Bold Predictions auch nochmal drauf.
Okay. Dann will ich denen nicht vorgreifen.
Nein, das stimmt auch gar nicht, aber genau. Ich versuche gerade Mouse Chase oder Moose Chase bei Twitter hatte diese Idee, mich neulich darauf hingewiesen und ich, bevor ich sie jetzt klaue bei den Predictions, gebe ich ihm hier einfach einen Shoutout, okay. Dass die Pelicans versuchen könnten, für Bradley Beal zu traden. Und ich glaube, sie müssten da schon ihren Kurs ein bisschen ändern und sie müssten wahrscheinlich sehr viel auf den Tisch legen, um Washington wirklich davon zu überzeugen, weil die Wizards, glaube ich, eigentlich keine Lust haben, den abzugeben. Ja. Aber sie haben so viel, dass die Möglichkeit zumindest irgendwie da ist. Und Beal ist immer noch jung, das heißt, es wäre jetzt nicht vollkommen absurd, den irgendwie in diese Timeline mit reinzubringen. Es hängt halt ein bisschen davon ab, wie überzeugt die Pelicans davon sind, dass sie A, schnell gut sein können und B, wie viel sie tatsächlich von Ingram und Lonzo und Co. halten. Also ob sie glauben, das ist schon irgendwie der Kern, um den es jetzt stattfinden wird, oder das ist eher das Mittel, um das Team irgendwie anderweitig noch mehr zu verstärken. Es ist halt alles irgendwie aktuell möglich.
Ja, die Idee ist auf jeden Fall interessant. Muss halt sehen, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich halt die Kollegen aus LA erstmal anschauen und dann entscheiden, was wie passt und ob es irgendwie was zu Zion passt, was nicht zu Zion passt und dann aber
Beal. Oder sich die Free Agency erstmal anschauen. Wenn Horford schon da ist, ne, dann kannst du auch gleich das nächste Superteam im Big Easy aufbauen.
Genau. Dann kannst
und dann holen die Pelicans nächste Saison mehr Siege als die Lakers.
Ein bisschen freuen würde es mich ja schon.
Also ich glaube nicht, dass es passiert. Nein. Aber es wäre irgendwie ganz lustig. Und sie sind jetzt so ein bisschen in der Lage, dass man das Team der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und ein weiteres League Pass Team natürlich auch irgendwie. Also allein wegen Zion, aber auch so außenrum. Also es wird auf jeden Fall interessant.
Total.
Lauter neue League Pass Teams, weil die Hawks sind eigentlich auch ein League Pass Team, ne?
Ja. Waren sie letzte Saison, sind sie jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr.
Noch ein bisschen mehr. Die waren nämlich, also am anderen Ende des Trades, haben wir schon gesagt, sind auf 4 hoch, um DeAndre Hunter zu holen und sich damit einen weiteren Schritt, vielleicht auch zwei weitere Schritte, dem Ziel zu nähern, das Travis Schlenk irgendwie ausgegeben hat, nämlich Shooting, Playmaking plus sehr, sehr viel Länge und Defense, ne?
Ja, ich meine, Defense ist ja jetzt der Erste, der
bei ja, genau, das war jetzt halt so, das musste jetzt halt langsam ran.
Ja.
Und deswegen die DeAndre Hunter.
Ja, ich finde es ja auffällig, dass Schlenk offenbar ziemlich genau weiß, was er will. Das war jetzt das zweite Jahr in Folge, dass er halt am Draftabend relativ aggressiv irgendwelche Moves eingefädelt hat. Ich meine, letztes Jahr mit dem Doncic-Young-Trade, wo wir jetzt endlich wissen, wer das finale Puzzlestück in diesem Trade ist, halt Cam Reddish, den sie auf 10 gedraftet haben, mit dem eigentlichen Mavs-Pick. Ich glaube, gerade bei dem Doncic-Ding wird sich halt, Stand jetzt, haben die Mavs den besseren Deal gemacht, aber also wer weiß, wie sich die Karrieren von Young und vor allem Reddish jetzt entwickeln. Also ich finde, es hat irgendwie schon seine Vorzüge und man kann es auch absolut rechtfertigen aus Hawks Sicht, wenn man sich halt denkt, okay, der hat jetzt seine Idee, wie er spielen will und sieht Trae Young als den idealen Spieler dafür, um den er das aufbauen möchte, dass er dann sagt, okay, dann riskieren wir das jetzt und ich positioniere mich dafür und positioniere uns dafür und verzichte dann vielleicht auch auf einen Spieler, von dem alle sagen, ja, der ist aber wahrscheinlich besser. Man kann es irgendwie respektieren, selbst wenn ich es wahrscheinlich nicht gemacht hätte, aber man kann es irgendwie, finde ich, schon irgendwie anerkennen, dass Schlenk einfach seine Vorstellung konsequent umsetzen will und da auch kein Risiko scheut.
Ich finde, ja, eben, und für mich ist es auch irgendwie so ein Trade, der, ja, wo es keinen Gewinner, oder wo es eigentlich zwei Gewinner gibt. Also wie du sagst, ich meine, Schlenk wollte das und Schlenk hat es durchgezogen. Und ich meine, Young hat in der zweiten Saisonhälfte auf jeden Fall anklingen lassen, wie gut er sein kann. Doncic hat es die ganze Saison gemacht und ich glaube am Ende, oder so wie es jetzt aussieht, sind am Ende beide Teams sehr zufrieden mit ihrer Wahl und mit dem, was sie bekommen haben. Und im Endeffekt finde ich mich dann nicht in der Position zu sagen, okay, jetzt, weil jetzt Doncic vielleicht in meinen Augen oder vielleicht auch allgemein ein bisschen besser ist, haben die Mavs den besseren Deal gemacht. Ich finde, wenn ein Team das bekommt, was es will, hat's einen für sich guten Deal gemacht. Das kann natürlich dann auch schief gehen, aber im Endeffekt, und mit Reddish, finde ich, muss man einfach auch mal schauen. Also ich meine, das Argument finde ich immer so nur so halb valide, aber er war vor der Saison, galt er als einer der Top-Prospects, also wurde in einem Atemzug mit Zion und RJ Barrett genannt, mehr oder weniger. Und das wird ja dann, also wird jetzt auch immer noch hervorgeholt, und das finde ich auch okay, weil gewisses Talent auf jeden Fall vorhanden ist, und was man so hört, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so viele Spiele gesehen oder sehr, sehr wenig Spiele gesehen, war auch die Situation bei Duke einfach für ihn relativ schwierig. Als Option hinter Barrett, hinter Zion und dazu auch noch ohne großes Playmaking. Trotzdem hat er jetzt halt eine Saison gespielt, die einfach nicht gut war. Also ich finde, die kann man jetzt nicht ausklammern. Also das Talent ist weiterhin vorhanden, aber man kann jetzt nicht so tun, okay, jetzt kommt er in die NBA und ruft dann auf einmal plötzlich sein Riesenpotenzial ab. Also das meine ich nicht. Aber für die Hawks passt er trotzdem relativ gut ins Konzept, eben weil du ja sagst, mit Hunter ist so der erste 3D-Spieler gekommen. Jetzt hast du noch einen, der mal zumindest Länge gibt, der natürlich irgendwie anfangen sollte, seinen Dreier zu treffen. Das hat ja am College nicht so gut funktioniert. Aber der dir halt schon noch ein gewisses Potenzial liefert, und nichts anderes wollen die Hawks ja momentan. Und wie gesagt, Schlenk hat irgendwie seine Idee, wie er spielen lassen will, und eigentlich passt da Reddish irgendwie auch ins Konzept. Jetzt hat er mit Young auch noch einen sehr, sehr guten Playmaker, einen sehr, sehr guten Passer an seiner Seite. Und vielleicht passt es dann. Ich meine, es ist ja oft so, dass, oder das ist ja schon passiert, dass Spiele am College nicht so gut funktioniert haben, in der NBA dann deutlich besser funktioniert haben. Sei es jetzt, weil ihnen das Spiel eher entgegenkommt oder weil auch die Teamkonstellation einfach eine andere ist oder weil sie dann plötzlich einen Coach haben, der ihre Stärken besser einzusetzen weiß oder so, oder sie irgendwie den richtigen Punkt trifft in der Behandlung jetzt von ihnen. Und da, ja, aber Hawks nimmt Formen an dann, oder?
Ja, absolut. Und also ich glaube auch, dass das ist ein wichtiger Punkt. Also sowohl Hunter als auch Reddish können sehr davon profitieren, dass halt Young ein brutal guter Passer ist, der auch, glaube ich, ein Auge dafür hat, wer wann wie viele Würfe schon bekommen hat und wer vielleicht mal wieder einen braucht und so. Und Reddish war ja dann irgendwie, ist in Duke so ein kleines bisschen zum Boomer geworden. Also ich meine Barrett ja auch, weil jeder liebt Zion, und wenn es nicht perfekt gelaufen ist, dann muss es ja an den anderen
Ja,
liegen und nicht an ihm.
klar.
Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass der in der NBA besser funktionieren wird als im College. Und ich glaube, das ist auch dann so eine Position, wenn ein Spieler mit dem Pedigree oder der Upside, dem Potenzial noch zu haben ist, dann kann man den auch einfach ziehen. Also ich hätte zum Beispiel auch bei den Wizards an 9 gedacht, die dann eine Rui Hachimura nehmen. Der natürlich als, glaube, zweiter gedrafteter Japaner einen sehr großen, also vielleicht nicht unbedingt ein Yao Ming-Level Marketing-Aspekt hat, aber schon da ein gewisses Potenzial hat und vielleicht auch deswegen dann so hoch gedraftet wird. Da hätte ich halt schon auch eher gedacht, da geht Washington vielleicht auf denjenigen, der ihnen tatsächlich richtig was rausreißen könnte, wenn halt dieses Potenzial, was vor einem Jahr noch irgendwie jeder erkannt hat, in der NBA wieder mehr durchkommt. Aber gut, also klingt für mich auf jeden Fall aus Hawks Sicht erstmal auch wie ein sinnvoller Pick. Und dann muss man jetzt auch dazu, also sie haben ja Hill aufgenommen, und ich glaube, die Free Agency ist den Hawks in diesem Jahr egal.
Crab haben
Sie
sie auch
werden wahrscheinlich
aufgenommen.
auch,
Crab
bitte?
haben sie auch noch aufgenommen, ja, vorher schon.
Genau. Und sie werden Deadman, schätze ich mal, auch eher nicht verlängern.
Okay.
Den ja einige Teams anscheinend haben wollen. Also für den gibt es anscheinend einen ganz guten Markt. Aber sie werden jetzt halt nächsten Sommer mega viel Geld haben. Also Stand jetzt stehen nur etwa 15 Millionen garantierte Gehälter in den Büchern. Also es kommen jetzt dann auch noch, ich meine, die Rookie-Verträge sind ja noch nicht abgeschlossen, deswegen so, das kommt dann noch hinzu. Und ja, wobei, mit Collins können sie, glaube ich, erst nächsten Sommer eine Extension machen. Aber genau, da ist halt mega viel drin. Und wenn sie jetzt halt diese Entwicklung, die sie in der zweiten Saisonhälfte mit Young schon angefangen, also mit Young und Collins, sinnvoll fortsetzen und sich Hunter gut einfügt und sich Reddish vielleicht gut einfügt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie halt für nächsten Sommer so ein bisschen sneaky interessant für dann auch tatsächlich mal richtig gute Free Agents werden, was bei den Hawks ja in der Vergangenheit auch nicht unbedingt der Fall war, aber es entwickelt sich, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, zumal Atlanta ja auch eine Stadt ist, wo einige der NBA-Stars im Sommer auch wohnen und sich ganz gerne aufhalten.
Ja, wenn du.
Soll eine ganz angenehme abendliche Atmosphäre dort haben, habe ich gehört.
Aha, ja, sagt man ja.
Ja, und also von daher, wer weiß, ob da vielleicht eine Franchise mit einer richtigen Strahlkraft entsteht, die halt vorher noch nie bei den Hawks war, also außer in den Zeiten von Dominique Wilkins, die doch schon eine Weile her sind.
Ja, gut möglich. Also gerade auch jetzt eigentlich ganz gutes Timing, dass du jetzt halt noch dieses junge Team hast, so Young dann im zweiten Jahr. Da siehst du noch mehr, wo die Reise hingeht. Du hast nicht mehr nur Frischlinge dann nächstes Jahr, wenn es halt um die große Entscheidung geht. Und dann ist es schon gut möglich, wenn man merkt, dass da irgendwie was heranwächst. Und dann. Ich bin gespannt. Also ich werde mir die Hawks auf jeden Fall ein bisschen öfter anschauen nächstes Jahr mal. Und dann. Weil John Collins natürlich, ob der irgendwie auf sich dann auf die 5 rückt, da muss er natürlich auch noch ein bisschen draufpacken. Vielleicht auch mal Urlaub in New Orleans machen mit Brandon Ingram.
Wahrscheinlich.
Und dann geht da auch was. Alles in allem hat alles nachvollziehbar, was die Hawks gemacht haben.
Finde ich
Ja.
schon. Alles irgendwie schon mit einem gewissen Risiko wieder behaftet, weil sie halt schon auch einiges für diesen Nummer 4-Pick investiert haben. Aber wenn das der Wunschspieler ist, wie gesagt, dann macht man das halt. Und dass sie Defense sehr dringend noch gebraucht haben, war, glaube ich, auf jeden Fall klar. Und da ist halt Hunter einfach richtig gut.
Nee, eben, genau. Es war auf jeden Fall auch nachvollziehbarer als so bei den Suns, oder?
Nachvollziehbar ist nicht unbedingt der Ausdruck, den ich mit den Suns in Verbindung bringe. Also angefangen mit diesem TJ Warren Trade, mit dem sie wirklich ja nichts getan haben, außer einen eigentlich ganz guten Spieler wegzuschenken und Cap Space zu schaffen. Aber wofür eigentlich? Also
Das.
wer nimmt denn das Geld von Phoenix an?
Ja, gebe ich ja, D'Angelo Russell soll ja ganz hoch im Kurs stehen. Was dann
Ja,
wiederum.
okay, aber sie haben sich ja danach dann wieder zwei Gehälter reingeholt, die dann diesen Cap Space auch sofort wieder
Stimmt.
massiv reduziert
Ja.
haben im Lauf des Abends. Also es waren ja zu dem Zeitpunkt waren es glaube ich 23 Millionen nach dem Warren Trade, aber nachdem dann Saric und Baines irgendwie ihren Weg nach Phoenix gefunden haben, sind es jetzt irgendwie 13,2 Millionen. Das reicht
Das reicht
nicht.
nicht. Und
Und es
ich
gibt
finde.
zwar immer noch die Möglichkeit, dass man das letzte Jahr von einem Tyler Johnson-Vertrag irgendwie stretcht oder Josh Jackson, den man mittlerweile offiziell als Katastrophenpick bezeichnen kann.
Ja, auch abseits des Feldes ist der jetzt kein Musterprofi, sagen wir es mal so.
Ja, also anscheinend, ich glaube, war das Bobby Marks, glaube ich, im Low Post gesagt, dass auch schon es als relativ wahrscheinlich gesehen wird, dass sie halt den Vertrag frühzeitig per Option halt beenden werden, was
Okay.
bei so hohen Lottery-Picks doch eher selten passiert.
Stimmt, ja.
Also läuft alles. Das heißt, die Suns könnten theoretisch noch irgendwie den Cap Space kreieren, um dann jemanden wie Russell zu bekommen, aber was will denn D'Angelo Russell in Phoenix?
Das ist eine hervorragende Frage. Und ich meine, wir haben ja die Problematik auch schon öfter mal. Also, als es Gerüchte gab, die Nets wollten Russell und Kyrie. Ich meine, eine ähnliche Situation hast du ja in Phoenix mit Russell und Booker. Also, das ist ja defensiv genauso ein Scheunentor. Also, es ist, und Ayton braucht halt.
Sogar noch mehr. Das ist
Ja,
eine Katastrophe.
ja.
Das geht gar nicht.
Und Ayton, ja, also hat sich verbessert in der ersten Saison defensiv, aber ist halt noch nicht derjenige, der dann hinten steht und sagt: Hey, Freunde, ich hab das im Griff.
Dafür hat man jetzt Baines. Ayton geht auf die Bank.
Ja, genau. Genau, wäre auch gut. Sein Top-Pick. Nee, aber es war schon alles ein bisschen undurchsichtig. Also, dass ihr.
Ja, ich meine, auch inklusive dem Pick, den sie dann an 11
Ja.
gemacht haben für Cam Johnson, der halt gut werfen kann, der 8 Monate älter ist als Devin Booker. Devin Booker spielt seit 40 Jahren in der NBA. Und ja, ist halt ein Spieler, den irgendwie
Wobei Booker auch
einige Leute.
sehr, sehr jung gedraftet wurde.
Ja,
Also.
klar. Und er sieht auch jetzt noch aus, als wäre er erst 12,
Ja.
deswegen kann man das auch miteinander
Ja.
verwechseln. Aber tatsächlich ist Cam Johnson deutlich älter. Und ja, halt auch so ein Spieler, den einige eher in der Anfang zweite Runde oder so gesehen hätten, den sie halt dann an 11 holen, wo man sich schon fragt, warum? Also, ist ja
Shooting.
irgendwie schwer vorstellbar, dass der nicht vielleicht auch sogar noch ein bisschen gefallen wäre und man ihn dann später noch hätte kriegen können, weil sie hatten ja noch weitere Picks.
Aber als alter Schütze wollte halt James Jones, Entschuldigung. Shooting.
Wahrscheinlich. Das ist eine der wenigen Sachen, die sie irgendwie die nicht so drastisch fehlen wie alles andere bei den Suns, aber gut.
Du kannst in der heutigen Liga kannst du ja nie genügend Shooting haben. Ich meine, Coby White hat sich extrem gefreut.
Ja, das war, fand ich auch eine sehr, also es war auch sehr cool, wie er sich darüber
Ja,
gefreut hat.
also.
Zeigt aber auch, what? Warum so hoch? Warum?
Er hat sich, also er hat sehr auf Bro gesagt in dem Moment, aber er hat sich, glaube ich, wirklich ernsthaft gefreut mit seinem ehemaligen Teamkollegen, da so
Ja.
hochgezogen wurde. Und ah, jetzt kann ich aber eine Auszeit nehmen eigentlich, oder?
Ich wollte gerade sagen, also ich wollte dich schon fragen, ob
Ja.
das jetzt der Zeitpunkt ist, wo es mal.
Wo es endlich soweit ist.
Willst schon 2 Minuten,
Ja, zwei
oder?
Minuten.
Gut. Ich hoffe, es geht in diesen 2 Minuten ausschließlich um die Haare von Coby White.
Ja, da blicke ich ja, vor allem ich blicke da immer sehr neidvoll in die Richtung.
Ja, so, los geht's.
Ja, ich meine, es war ja klar, dass die Bulls irgendwie, oder Point Guard ist ja der größte Need so momentan. Und Garland war in der Verlosung. Jetzt ist Coby White geworden. Also die Überraschung war jetzt nicht so groß. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe jetzt auch schon mal die eine oder andere negative Stimme gehört, dass er nicht so reinpasst. Aber was ich jetzt, wie gesagt, auch nicht viel gesehen, weil ich gelesen habe. Größe auf jeden Fall. Also die Länge ist sehr, sehr gut mit 1,96 auf der 1. Schnell, Shooting, defensiv anscheinend. Also jetzt nicht der überragende Verteidiger, aber lateral gut unterwegs. Relativ gute Instinkte. Das klingt schon mal alles sehr gut. Kann seinen eigenen Wurf kreieren, kann scoren. Wo ich halt gespannt bin, ist, du hast jetzt halt im Backcourt hast du zwei Scorer. Und da weiß ich halt nicht, ob da nicht eventuell die im Frontcourt ein bisschen zu kurz kommen, die eigentlich nicht zu kurz kommen sollten. Also vor allem Lauri sollte eigentlich nicht zu kurz kommen. Also mir wäre ein reiner Playmaker wäre mir lieber. Da komme ich dann bei meinen Ball Predictions aber auch noch drauf. Aber so grundsätzlich du hast mit Dunn immer das Problem, dass er offensiv eigentlich komplett ungefährlich war. Und das hast du jetzt mit Young nicht mehr, mit
Ja.
White nicht mehr. Und damit, auch allein damit wird er mehr Raum für Lauri schaffen. Er kann zum Korb ziehen, hat einen schnellen ersten Schritt. Damit hast du, und die Bulls haben sonst viele Schützen auf dem Feld, selbst Wendell Carter kann von draußen werfen. Damit hast du eigentlich gar kein so schlechtes Setup. Das Einzige, was mir halt so minimal fehlt, ist Playmaking. Aber du hast natürlich mit Chris Fleming jetzt auch einen Coach, der von einem guten Offensivteam kommt. Und der wahrscheinlich auch an der Offensive viel arbeiten soll, also als Assistant Coach. Und da habe ich, irgendwie habe ich Hoffnung. Ich freue mich jetzt schon wieder ein bisschen auf die neue Saison. Ich habe irgendwie, es könnte, ich bin mal gespannt, wie es halt, ich meine, man darf jetzt nicht zu viel erwarten, Coby White ist 19 und so, aber vielleicht kann es funktionieren. Ich bin, wie gesagt, für mich ist die größte Variable immer noch Zach LaVine, vielleicht kann man da noch, also, aber. Vielleicht geht da auch noch mehr. Also vielleicht. Und Coby White ist großer Fan von Jim Boylan. Er hat gesagt, das war das beste Coaching-Interview, das er hatte.
Siehst du mal, ist er doch für was
Ich
gut.
bin. Ich weiß nicht, ob
So,
das.
dein Timer ist
Ja, ich
abgelaufen.
hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich bin nicht sicher, ob es stimmt.
Meine Analyse zu Coby White ist super Haare, sehr kurze Arme, aber ich bin gespannt darauf, wie sich diese
Die
Kombination dann
Haare lenken ab
übertragen
von den
lässt.
kurzen Armen. Ja, das stimmt. Die Arme sind kurz und Wingspan bringt er nicht mit. Trotzdem, ich bin halbwegs positiv gestimmt. Dass da vielleicht was geht. Vor allem, wenn man noch einen anderen Backup-Point Guard vielleicht verpflichtet. Aber mal sehen.
Ich bin übrigens bei den Celtics auch etwas positiver als viele andere, muss ich dazu noch sagen,
Finde ich gut.
weil ich Alan Williams super finde. Alle anderen sind mir vollkommen egal, aber Alan Williams ist der Beste. Weil, allein schon, weil er so, seine Mutti arbeitet bei der NASA, sein Vater war Sicherheitsmitarbeiter, ich glaube, bei Prince und auch bei Michael Jackson. Also
Geil.
ist auf jeden Fall funky. Und dazu ist er jemand, der Freiwürfe zieht. Und sonst,
Oh.
also der quasi, der dafür geboren wurde, Freiwürfe zu ziehen. Und das ist alles, was die Celtics brauchen. Der hat
Da bin
so eine Attacke-Mentalität, die
Aha.
es einfach braucht. Und ich finde es schade, dass Baines nicht mehr da ist, weil ansonsten könnte man nächste Saison eine reine Schlägertruppe in Boston zusammenstellen. Und langsam gefällt mir die Vision. Also von einem Team, wo deutlich weniger Talent dann vielleicht drin ist, aber dafür irgendwie so ein bisschen, ja,
Ein Grind.
Kampfgeist. Ja. Also ein Team wie Marcus Smart möchte ich haben. Und da passt, glaube ich, Williams ganz gut rein.
Ja, das klingt schon mal vielversprechend. Wobei ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass die Celtics ihm sein Ziehen zum Korb und sein Freiwurfziehen auch austreiben. Aus Prinzip.
Das passt so nicht ins Konzept.
Ja, schon.
Hör auf mit dem Scheiß.
Das ist ja ganz nett, was du da so gemacht hast, aber bei uns laufen die Dinge so ein bisschen anders.
Das finde ich auch lustig. Nein, 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 nein. Du sollst nicht direkt werfen. Mach noch ein Dribbling, einen Schritt rein. Mach noch einen Schritt rein, Pump Fake und dann wirfst du.
Genau so. Wir haben noch eine Frage bekommen, tatsächlich.
Ja, und jetzt bin ich wieder deprimiert, aber okay. Danke, dass du mein kurzes Hoch sofort wieder
Ja, ich habe gedacht,
niedergeschmettert hast mit
bevor
deiner
du.
typischen negativen Art.
Ja, so bin ich.
Unglaublich.
Und ich habe gedacht, bevor du mir
Unglaublich.
hier abhebst, dann Schnell die Reißleine ziehen, weil sonst schwebst du wieder eine Woche durch Hamburg. Frage haben wir bekommen bezüglich der Rookies. Und zwar, was wir davon halten, dass Spieler wie RJ Hampton oder LaMelo Ball lieber im Ausland spielen als im College. Und ob wir uns vorstellen können, dass es zum Trend wird. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass über die nächsten Jahre sich zunehmend solche alternativen Wege durchsetzen werden. Also wir haben ja jetzt auch mit Darius Bazley oder Bazley einen gehabt, der ein Jahr lang sich quasi privat fit gehalten hat und 1 Million für ein Praktikum bei New Balance bekommen hat. Ein weiteres Meisterwerk von Rich Paul übrigens,
Unfassbar.
der sich halt auch gegen das College entschieden hat.
Ja.
Und ich glaube eigentlich eher, dass der Trend in den nächsten Jahren mehr und mehr zur G-League gehen wird als zu anderen Ländern, weil sich das ja auch, also die NBA investiert da ja mehr rein und steigert irgendwie die Grundgehälter und es gibt da neue Wege. Und also ich habe da tatsächlich auch in meinem Buch ein bisschen was drüber geschrieben, dass halt diese Expansion der G-League auch so ein bisschen ein Alternativmodell zum College sein soll, weil so wie das System jetzt ist mit One and Done, ist halt eigentlich weder College Basketball noch die NBA so richtig zufrieden. Und da gibt es jetzt halt Mittel und Wege, das so ein bisschen, oder vor allem gibt es Überlegungen, wie man das konsequent anders machen sollte. Und ich glaube nicht, dass es die Mehrheit sein wird, dass Spieler ins Ausland gehen, aber halt, dass dieser G-League-Weg vermehrt forciert wird und es wird ja auch in ein paar Jahren dann wieder die Altersgrenze aufgehoben werden, also dass es halt auch wieder einen direkten Weg von der Highschool in
Ja.
die NBA geben wird. Wie genau das dann im Detail aussehen wird, muss man noch so ein bisschen abwarten, aber ich glaube, so wie das System jetzt ist, wo halt College lange Zeit fast alternativlos war für US-Talente, dabei wird es halt nicht bleiben. Und also deswegen glaube ich, dass sich diese Entwicklung insgesamt schon verstärken wird. Finde ich
Ist
eigentlich auch ganz gut.
eben, wollte ich gerade sagen, also es ist auch irgendwie sinnvoll, weil ich meine, dieses College-System auch dadurch einfach, dass es halt dieser Monopolweg war sozusagen, konnten sie es halt auch einfach erlauben, selber endlos Geld zu scheffeln und den Spielern halt im Endeffekt nichts davon abzugeben. Und dazu kamen halt diese extrem strikten Regeln, dass du nichts annehmen darfst, kein Geld verdienen darfst, oder du bist Amateursportler, du darfst keine Sponsorengeschenke annehmen. Also, keine Ahnung, theoretisch nicht mal, weiß ich nicht, eine Sammelkarte von irgendeinem Agenten oder irgendwie von irgend, also, ne? Also es war ja echt extrem strikt und wurde ja oft genug in Frage gestellt, einfach, dass eine Organisation, die hunderte Millionen scheffelt, denen, die ihnen diese Millionen einbringen, im Endeffekt, und das sind ja nun mal die Sportler, also klar, ist jetzt nicht so, dass, also die Colleges schaffen die Grundvoraussetzungen, schaffen die Basis, aber trotzdem, diejenigen, die Leute sehen wollen, sind nun mal die Sportler, und dass sie halt nichts davon abbekommen, war schon immer mehr als fragwürdig, und je mehr Alternativwege sich auftun, desto mehr denke ich auch, dass die jungen Spieler da irgendwie diese Wege gehen werden, und momentan eben sagst du, ist halt die G-League noch nicht so attraktiv, aber sobald die attraktiver wird, denke ich, wird auch das Ausland weniger attraktiv, denke ich. Bei LaMelo Ball bin ich halt auch immer ein bisschen so, okay, das ist natürlich auch sehr, sehr viel PR und ich bleib im Gespräch und oder LaVar
Definitiv.
bleibt im Gespräch, also da weiß ich nicht, aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich meine, der europäische Basketball oder der ausländische Basketball, sagen wir es mal so, wird ja auch oder bekommt ja immer mehr Anerkennung und es ist auch noch vielleicht für junge Spieler gar nicht so blöd, mal in theoretisch für Fenerbahce unter Jelko Obradovic zu spielen, der ihnen zwar achtmal täglich den Kopf waschen wird, verbal, aber der ihnen halt auch basketballisch extrem viel mitgeben kann. Oder halt bei anderen Coaches in Europa, die halt
Ja,
viel vermitteln können. Ist
ich
halt die
glaube, das
Frage,
Lustige
was
ist
er.
so, bei Fenerbahce würden sie wahrscheinlich gar keine Spielzeit bekommen, weil da hast du es, glaube ich, so mit 18 Jahren extrem schwer,
Ja, das
das da
stimmt. Das
reinzukommen.
war jetzt vielleicht kein richtiges Beispiel. Ich wollte es ja nur sinnbildlich dafür, dass du halt einen guten
Ja.
Coach hast, aber die Top-Vereine in Europa werden jetzt natürlich nicht gerade wahnsinnig Bock drauf haben, Ausbildungsstätten für die NBA zu sein, weil ich glaube, da einfach sie auch ein anderes Selbstverständnis haben, auch zu Recht ein anderes Selbstverständnis haben. Aber es gibt, glaube ich, in Europa einfach der Basketball-Ansatz ist, denke ich, einer allgemein, von dem junge Spieler profitieren können. Und vielleicht auch,
Ja.
wenn die BBL sich da irgendwann positioniert richtig, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, es kann natürlich sein, dass die G-League da auch sehr, sehr viel abgräbt dann, sobald die attraktiver wird.
Ja.
Und also auch mit der neuen Regelung Richtung Highschool, dass du direkt wieder in die NBA kannst, dann wird es natürlich auch wieder anders, denke ich.
Ja, also dieses ganze System wird sich halt in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch ziemlich weiter verschieben.
Ja.
Haben wir eigentlich gesagt, von wem die Frage kam? Ich glaube nicht,
Das
ne?
haben wir nicht, ne?
Okay, Shoutout an Till Schm bei Twitter.
Vielen Dank und dicke Sorry, dass ich den Shoutout nicht rausgeschautet habe, wie ich es hätte tun sollen. Tut mir leid.
Ja, wenn du nicht gerade eine Gelegenheit hast, mich runterzumachen, dann hast halt auch du mal eine. Eine Aufmerksamkeitslücke, ne?
Ja, genau,
Das ist auch nicht mal nicht 100% on fleek.
ja, so ist es, so ist es. Aber wenn ich dich bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich dich runter machen kann, bin ich da. Also
Ja.
von daher,
Ich habe mich ja daran gewöhnt.
ja, eben, das stimmt.
Also ja, und lass es vielleicht noch kurz so für alle, die jetzt über
Richtig.
ihr Team Richtung Draft nichts gehört haben. Wir haben uns jetzt, da wir schon ein paar Tage später dran sind und irgendwie man viele Podcasts schon hören konnte mit so Rapid Reactions für jedes Team, haben wir uns dagegen entschieden, das zu machen. Wir haben jetzt über die Teams gesprochen, die aus unserer Sicht irgendwie gerade am wichtigsten waren. Wir werden aber selbstverständlich wie letztes Jahr auch in der Offseason über jedes Team reden und
Genau.
dann auch was zu den jungen Spielern sagen, die da so reingekommen sind und so. Also sie werden nicht unter den Tisch fallen, da keine Sorge in
Nee,
der
mal
Hinsicht.
eben auch jetzt die Free Agency vor der Tür steht und wir da ja auch schon mal kurz das zumindest mal anreißen wollten, kommen wir jetzt zu Russell. Und zwar wird's angeblich immer heißer, dass nachdem Magic die Lakers verlassen hat, er tatsächlich zu den Lakers gehen könnte. Wir haben es ja letzte Woche schon mal kurz angedeutet, nach dem Davis-Trade, dass er aus unserer Sicht da durchaus reinpassen würde, so rein spielerisch. Du hast dann eingeworfen, dass LeBron ja diese junge Spaßfraktion nicht zwingend immer so als gewinnbringend ansieht an seiner Seite. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei den Lakers in dieser Saison nichts passiert, wo LeBron nicht sagt, finde ich gut. Meinst du, damit liege ich falsch oder?
Wie meinst, dass es nicht passiert oder dass es passiert?
Dass also nichts passiert, bei dem LeBron nicht sagt, finde ich gut.
Das denke ich auch.
Also. Von daher bin ich bei Russell gespannt. Also, ich meine, wie gesagt, spielerisch kann es funktionieren. Vielleicht denkt LeBron auch, dass er ihn ja irgendwie gut integrieren kann und ihm da gut was mitgeben kann. Das kann ja auch sein. Also vielleicht kann man ja auch, sollte man vielleicht auch nicht immer so einseitig sehen. Aber findest du, die Lakers sollten wirklich so jetzt den dicken Vertrag raus? Wir haben es letzte Woche, ich will jetzt nicht mehr ganz auf diese Lakers-Cap-Situation eingehen, weil die eh noch so ein bisschen undurchsichtig ist. Und weil wir es ja letzte Woche auch schon mal gesagt haben, ob jetzt ein Superstar oder lieber das Geld aufsplitten. Ich bin mir bei den Lakers, würdest du an Russells Stelle zurückgehen? Vielleicht mal so? Auch wenn Magic weg ist?
Nö, würde ich glaube ich nicht. Also, ich meine, das kannst du halt schwer beurteilen, wie da jetzt irgendwie alle anderen Leute mit ihm umgegangen sind oder auch wie vielleicht die Stadt mit ihm umgegangen ist. Aber wenn es jetzt nicht irgendwie eine tierisch enge Bindung zu LA hat, dann nö, würde ich nicht machen. Weil er hat ja andere Optionen, die vielleicht auch, ja, ich meine, natürlich kann das sportlich schon sinnvoll sein. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Lakers halt lieber schauen sollten, dass sie ein kompetent verteidigendes und dreierschießendes Konglomerat von Rollenspielern um Davis und LeBron dahinstellen und nicht irgendwie schauen, wir brauchen jetzt noch einen Star und dann der Rest werden halt Minimalverträge und Leute, die auf einem Einjahresdeal da sind als Lückenfüller, weil das haben sie gerade erst gemacht und das bringt halt meiner Meinung nach in der heutigen NBA nichts, weil du musst halt zumindest irgendwie sechs kompetente Leute haben und dann kannst du anfangen, deinen Kader aufzufüllen, glaube ich. Aber man braucht schon sechs Leute, auf die man sich, finde ich, einigermaßen verlassen kann, so in einem Playoff-Szenario auf dem höchsten Niveau. Und wenn man stattdessen sagt, wir versuchen das jetzt mit drei, auf die wir uns zu 150% verlassen können und dann so ein paar halben, ist, glaube ich, nicht der Weg. Das heißt nicht, dass sie es nicht tun werden. Ich habe auch am Samstag mit meinem Bruder, der Lakers-Fan, ein bisschen darüber debattiert und er, wie man das jetzt halt mit der klassischen Lakers-Gier so hat. Ja, ich meine, wenn wir Kawhi kriegen, dann sollten wir das schon machen. Stimme ich ihm zu.
Ja,
Also,
würde ich auch machen.
wenn es die Kategorie Kawhi ist, selbstverständlich, weil, ja, dann hast du drei der sieben besten Spieler der Liga und das ist dann irgendwann vielleicht auch genug. Dann kommt man wahrscheinlich schon ganz gut klar. Aber für jetzt Kategorie Russell, du weißt, ich bin nicht sein größter Fan. Auch Kemba Walker, der ehrlich gesagt mein Tipp ist, dass er bei den Lakers landet. Das kann schon funktionieren. Es wird wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren, aber ich weiß halt nicht, inwieweit man sich dann die Möglichkeiten zerstört, drumherum noch ein Team aufzustellen. Ja, also weiß nicht, ich weiß ja, dass du der zweitgrößte D'Angelo Russell Fan
Da
der
bist du
Welt
wieder.
bist, nach D'Angelo Russell selbst. Von
Ja.
daher, wo würdest du ihn denn gerne sehen?
Ich glaube in Brooklyn. Tatsächlich. Ich sehe ihn eigentlich am liebsten bei den Nets, weil ich. Bei Kyrie kommen wir gleich noch dazu. Also Kyrie ist der bessere Spieler, aber ich glaube einfach, dass Russell mit dieser ganzen, mit dem, was sie sich aufgebaut haben, einfach besser nach Brooklyn passt als Kyrie und dieses Konstrukt mit Russell und vielleicht dann noch einem zusätzlichen Free Agent stabiler und auch eventuell potenziell erfolgreicher wäre als mit Kyrie. Und für Russell sehe ich, also und für mich ist, als wenn ich aus Russells Perspektive es mir anschaue, ist Brooklyn für mich auch die passendere oder die passendste Destination. Einfach weil er da gewachsen ist, weil er da in einem Umfeld ist, in dem er funktioniert hat, das auch irgendwie herausgefunden hat, wie es ihn zum Funktionieren bringt. Und weil es wenig kontrovers ist. Ich glaube, das braucht, oder könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht schon auch so ein bisschen braucht. Er auch so ein bisschen eine gewisse Freiheit vielleicht besitzt, die er zum Beispiel bei den Lakers nicht hätte mit LeBron. Aber vielleicht würde ihm LeBron auch gut tun. Also wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht so schreiben. Aber für mich wäre jetzt so Nets wäre jetzt eigentlich für mich mein Favorit theoretisch. Bei dir?
Eigentlich auch Nets oder Pacers könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen, weil das einfach ein interessanter Backcourt wäre, in dem auch seine Schwäche in der Defense, glaube ich, ein bisschen besser kaschiert werden könnte. Ich meine, bei den Pacers stehen eh ein paar Entscheidungen an und sie haben jetzt gerade wieder einen Center gedraftet, deswegen könnte es auch ganz gut passieren, dass sie irgendwann dann doch mal einen der großen Jungs abgeben. Komme ich eventuell später auch noch zu. Nee, also Pacers könnte ich mir ganz gut vorstellen, die wollen ihn ja offensichtlich auch ganz gerne haben. Ich meine, letztendlich hängt es halt davon ab. Ich glaube, wenn die Nets halt Kyrie holen, dann wird Russell selbstverständlich gehen und dann hat er ein paar Optionen. Also, ob das jetzt die Lakers sind, die Pacers, die Timberwolves, wollen ihn ja angeblich auch versuchen, irgendwie zu
Stimmt,
bekommen.
ja.
Was halt ganz lustig wäre. Also, er und Towns sind ja offensichtlich auch ganz gut befreundet, aber ja, ich glaube, das ist halt die Frage. Also wahrscheinlich müsste Minnesota dafür ja Andrew Wiggins irgendwie loswerden und wie das gehen soll, ohne dass man dafür alles andere Positive, was man hat, mit in den Trade hineinpackt, damit einem irgendjemand diesen Spieler abnimmt, wird wahrscheinlich relativ schwierig. Aber ich glaube,
Das
Russell
denke
wird
ich auch.
halt auf jeden Fall Optionen haben. Ist halt interessant. Also es gab ja jetzt auch dann schon ein paar Berichte dazu, dass die Nets halt sich nicht so sicher sind, ob sie Kyrie auf jeden Fall haben wollen oder nur dann, wenn er jemanden mitbringt, der besser ist als er. Und ich glaube, die Option, dass er jemanden mitbringt, der besser ist als er, ist arg geschrumpft. Also es kommt eigentlich nur darauf an, ob man Jimmy Butler für besser hält als ihn, was man wahrscheinlich tun kann. Aber Kawhi, es würde mich arg wundern, wenn er nach Brooklyn geht,
Warum?
weil ich glaube, die Entscheidung fällt zwischen den Clippers und den Raptors.
Also aufgrund der anderen Teams jetzt nicht aufgrund
Genau,
von Brooklyn,
also
sondern
für ihn gibt es ja, bei den Clippers ist das klare Argument Horst, sein Team, Brodal. Bei den Raptors ist das klare Argument, sie haben ihn, also ich meine, wir wissen alle, was für die Raptors spricht, sie sind gerade Meister geworden und sie haben ihn ganz gut beschützt.
Hat solide
Und
funktioniert
ein
da.
1 plus 1 Vertrag wäre da eigentlich die ultimative, also die beste Möglichkeit halt irgendwie Flexibilität zu wahren und die nächste Saison zu maximieren, weil die Verträge von Lowry, Gasol und Co. laufen auch nach der kommenden Saison aus. Das heißt, man könnte, das wäre sowieso das Abgefahrenste, was, glaube ich, je passiert ist, wenn das Team dann Back-to-Back-Champion wird und dann einfach alle Spieler gehen. Dann geht es auf einmal sofort neu hervor.
Ist
Und
ja wie beim Bulls in den 90ern.
genauso,
Also
nur
nach dem
anders.
98er, nee, nach dem 98er Titel. Da war ja dann auch alles vorbei.
Ja, nur dass
Jordan
dann halt
Mc
auch
Pitt weg.
wirklich alles vorbei war
Rodman
und die
weg.
Raptors hätten jetzt ja dann immerhin noch Siakam, um den sie das Team aufbauen können.
Ja, okay. Die Bulls hatten, glaube ich, noch Ron Harper. Nee, Ron Harper ging dann auch.
Ich glaube auch, Toni Kukoč war noch da, oder?
Toni Kukoč war noch.
Ich bin mir nicht sicher.
Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Vielleicht ist Dickie Simpkins noch geblieben oder so.
Ja, auch nicht schlecht. Nee, also ich glaube, es muss schon ein richtig gutes Argument geben, um von den Raptors wegzugehen für Kawhi. Und die Clippers haben vielleicht dieses Argument, wenn es halt ist, er will unbedingt nach Hause. Aber
In gutes Umfeld, aber auch, also Teamumfeld quasi.
genau. Und ich glaube nicht, dass die Nets halt da, auch wenn sie eine gute Situation haben, ich weiß nicht, ob sie eine bieten können, die besser ist als jetzt bei den Raptors. Also wo man richtig realistisch dafür argumentieren kann, das ist besser als das, was du in Toronto hast. Tue ich mir einfach
Ja,
schwer.
ja, nee, aber das kann ich nachvollziehen. Also so finde ich schlüssig. Ist halt die Frage, ich frage mich mal, wie die Knicks da reinpassen, mit denen er auch sprechen will. Also ich frage mich grundsätzlich,
Die
also
Knicks
ohne.
passen nirgendwo rein.
Ja.
Und also ich glaube auch die Knicks sind, ich meine, die dritte Option von einem Spieler auf dem Markt, der besser ist als Kyrie und eventuell wechselwillig war ja Durant. Und bei Durant
Man
ist das
weiß es
sein
nicht,
eigenes
ne?
Thema, ne? Man
Ja.
kann es schwer beurteilen und also es werden sicherlich die Teams nach wie vor versuchen, ihn zu bekommen, aber vielleicht ist für ihn jetzt auch dann doch die Möglichkeit, in Golden State zu bleiben, wieder wesentlich reizvoller geworden. Ich weiß es nicht.
Ja, den Gedanken hatte ich halt auch schon. Einfach weil, wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche schon kurz gesagt, oder dass einfach die Wahrnehmung der Warriors dann halt eben auch einfach eine andere wäre. Also es wäre dann eben auf einmal so dieses Team, dieses geschundene Team, das so ein bisschen, in das so die Öffentlichkeit so ein bisschen das Vertrauen verloren hat. Und dann halt das nochmal allen zu zeigen, ist dann halt vielleicht auch nochmal ein anderer Anreiz, als zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade drei Meisterschaften gewonnen und ich bleibe jetzt halt noch. Ja, Durant, also finde ich sowieso, ja, ich meine, die Situation ist ja eigentlich, ja, auf eine ganz bittere Art und Weise einzigartig. Du hast eigentlich so mit dem besten Spieler der Liga, der sich gefühlt 3 Tage vor seiner Free Agency die schwerste Verletzung zuzieht, die du dir als Basketball im Prinzip so zuziehen kannst, während eines Spiels. Und das schmeißt halt wirklich alles durcheinander. Durant kann ich momentan gar nicht einschätzen. Also ich habe den ähnlichen Gedanken gehabt wie du, eben, dass er vielleicht jetzt in Golden State bleibt. Ist vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es in Sachen Reha, wobei ich weiß gar nicht, ob das so entscheidend, ob das Team in Sachen Reha so entscheidend ist. Ich glaube, das halt so, also dass da Durant kann sich den Arzt ja aussuchen, zu dem er geht, theoretisch. Also da denke ich,
Dr.
das
Müller-Wohlfahrt, selbstverständlich.
Doktor, genau. Vielleicht geht er auch zum FC Bayern. Aber ich denke, da, das wird jetzt vielleicht nicht den großen Ausschlag geben. Aber er kennt dann trotzdem, kennt er natürlich die Gegebenheiten, was so die Reha angeht bei den Warriors. Vielleicht ist das irgendwie, vielleicht spielt es mit rein, ich weiß es nicht. Würde vielleicht für mich aber auch so ein bisschen, nehmen wir mal an, er bleibt, würde für mich so ein bisschen entkräften, dass man ein bewusstes Risiko eingegangen ist mit ihm. Also ein größeres Risiko eingegangen ist. Diese ganzen, oder dass die Warriors ihn gepusht haben, dass er spielen muss, sagen wir es mal so.
Weiß ich nicht. Also, weil ich meine, ein
Weil das war,
Fünfjahresvertrag, den man
wenn
ihm
er sich
anbietet,
in.
kann ja auch sagen, dass man, kann ja auch heißen, dass man Schuldgefühle hat. Also, glaube ich zwar nicht, aber sie
Nein, aber
kann
dann würde,
man.
ja, nein, aber dann würde er ja nicht bleiben. Wenn sie ihn jetzt, wenn er
Ach
sie, wenn
so
er die
meinst du. Ja,
Warriors dafür
okay.
verantwortlich machen würde, dass er sich die Achillessehne gerissen hat, dann glaube ich nicht, dass er ernsthaft in Erwägung ziehen würde zu bleiben.
Das ist richtig. Wobei wir
Aber
wissen es ja auch nicht, ob er das ernsthaft
genau,
tut.
eben, wir wissen es nicht, eben. Das heißt jetzt auch nicht, dass wenn er geht, dass ich dann davon ausgehe, dass die Warriors auf jeden Fall ihn unter Druck gesetzt haben. Aber das war nur so ein Gedanke, den ich hatte. Das ist für mich, mir jetzt irgendwie unlogisch erschiene, wenn er das machen würde. Aber ich finde bei Durant irgendwie, es lässt sich halt einfach momentan gar nicht einschätzen. Also ich sähe ihn vielleicht tatsächlich am liebsten bei den Warriors, weil ich irgendwie gern hätte oder weil ich gern sehen würde, wie sie das nochmal zusammenkriegen würden. Nach so einem Jahr im Endeffekt, in dem ja vieles altert, was sie in diesem Jahr auch machen. Also die Hände sind, haben wir auch schon gesagt, sind mehr oder weniger gebunden. Was machen Curry und Green in dem Jahr, was man dann vielleicht auch dann, wenn Thompson und Durant zurückkommen, was man dann weiter anwenden kann, wie kann man die Idee weiter drehen, nachdem man jetzt auch gesehen hat, dass halt, wenn so top-heavy ist, dass es schwierig ist, vielleicht kann man, dass man das Spiel ein bisschen anders aussieht. Also fände ich irgendwie eine ganz interessante Konstellation. Du?
Ja, oder nix.
Ich muss echt sagen, nach allem, was bei den Knicks so abgeht, irgendwie, es ist wie bei den Lakers, irgendwie dann so mit einem Hauptgewinn rausgehen, einfach nur weil du bist, wer du bist, das widerstrebt mir irgendwie so ein bisschen.
Ja, irgendwie schon. Gleichzeitig fände ich es ganz cool, wenn die Knicks irgendwann wieder ansatzweise relevant sind. Und ich meine, nächste Saison werden sie es ja dann auch immer noch nicht.
Also das fände ich auf jeden Fall auch cool. Also ich jetzt keine grundsätzliche Abneigung gegenüber den Knicks, aber gut, man muss ihn zugutehalten. Sie haben Capspace geschaffen, sie haben quasi die Situation geschaffen, dass sie jemanden holen können, wie Durant zum Beispiel, oder halt auch theoretisch 2 Topstars holen können. Trotzdem irgendwie fände ich es, wenn sie es sich richtig mit Sinn und Verstand aufbauen würden, über längeren Zeitraum, würde ich es ihnen, also rein aus meiner Perspektive, mehr gönnen. Aber natürlich, es wäre auch für mich okay, wenn die Knicks dann wieder Durant bekämen.
Tendenz bei Butler.
Ja, Butler finde ich extrem schwierig. Also finde ich genauso schwierig wie Durant eigentlich, weil bei Butler finde ich, hörst du fast nichts. Oder? Also ich habe irgendwie zu Butler habe ich mal so das Gefühl, also es wird über alle möglichen wird spekuliert, aber Butler ist relativ ruhig. Also ich meine, es gab ja diesen, ich weiß nicht, was Instagram-Post oder Tweet, ich glaube Instagram-Post war es, wo er so sich bei Fans und Mitspielern bedankt hat. Da war es ja schon ein bisschen so, er geht, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er bleibt. Also dass A, die Sixers versuchen werden, ihn zu halten und auch B, dass er bleibt. Weil ich meine, die Playoffs waren auch jetzt im Nachhinein, wenn man so sieht, was die Raptors veranstaltet haben, da erscheinen die Sixers ja auch nochmal in einem anderen Licht.
Ja, und also ich habe gehört bzw. gelesen, dass die Sixers wahrscheinlich nicht ihn und Harris halten können. Aber ich denke, sie werden halt ihn auf jeden Fall priorisieren, weil also sollten sie auch, weil es der bessere Spieler ist. Tendenz wäre, glaube ich, bei ihm schon, dass er bei den Sixers bleibt. Aber wie du schon sagst, es ist irgendwie schwer einzuschätzen.
Ich glaube, er hängt gerade irgendwo in Brasilien ab, übrigens. Das ist das Einzige, was ich so mitbekommen habe.
Ja, siehst du mal.
Vielleicht
Vielleicht geht er
wechselt
auch zu Corinthians.
er. Ja, oder zu Flamengo. Oder zu Paris Saint-Germain, weil er ist ja ziemlich dicke mit Neymar angeblich.
Ja, Melo war auch gerade da.
Stimmt,
Wo wir
weil
schon
dieses.
bei den Top Free Agents des Sommers sind, wo geht Melo hin?
Ja, Lakers, oder? Zum Minimum.
Ja, irgendwann muss das passieren.
Es
Ich
muss
hab die
wirklich
Hoffnung immer noch
passieren.
nicht aufgegeben.
Nee. Ja, auch. Und dazu Mo Wagner und Isaac Bonga für Chris Paul.
Ja, wenn das mit den Gehältern gehen würde, wäre das ziemlich geil.
Ja. Aber nochmal zurück zu Kyrie. Finde ich jetzt gerade irgendwie eine relativ interessante Situation, weil der Markt um ihn so ein bisschen abgekühlt ist, weil er, also auch jetzt so in der Wahrnehmung, dass er, also jetzt haben wir ja dieses Brooklyn-Gerücht, dass sie so ein bisschen sagen, wenn er keinen zweiten mitbringt, aber dass er so ein bisschen so der Köder war quasi, um noch einen größeren mit anzulocken, ist, finde ich, irgendwie auch schon eine bittere Entwicklung irgendwie. Und dazu hast du jetzt noch diesen Bericht von Jackie McMullen, die ja sehr, sehr gut vernetzt ist bei den Celtics und das seit Jahrzehnten und die ja auch als eine der ja angesehensten Basketballjournalistin eigentlich so gilt und
Absolut. Auch
die
vollkommen
hat
zu
dann
Recht.
ja absolut und die halt gesagt hat, dass Kyrie im Grunde mit jedem in Boston so ein bisschen so seine Probleme hat oder so seine Probleme hat, also mit Stevens, mit Ainge, Stadtfahnder auch nicht so richtig geil. Aber ich meine, die Frage ist, was man daraus macht. Es ging in Cleveland ging es auch nicht so richtig cool zu Ende. Es gab auch Probleme. Klar, liegt irgendwie die Vermutung nahe, dass dann irgendwie, wenn es dir, weiß ich nicht, wenn's zweimal passiert, so nach dem Motto, if you cannot spot the crazy person on the bus, you might be the crazy person on the bus. Also irgendwie bei How I Met Your Mother, glaube ich, gab es das irgendwie. Aber es kann dir genauso gut passieren, dass du zweimal in einer dummen Situation einfach landest für dich. Also dass du wirklich, also es ist zwar laut Wahrscheinlichkeitsrechnung, ist nicht so wahrscheinlich, aber es kann dir trotzdem passieren. Ich meine, wer weiß, was im Hintergrund genau abgelaufen ist. Aber wie siehst du denn Kyries Stock so momentan?
Ja, nicht mehr so hoch. Und das liegt, glaube ich, tatsächlich auch wirklich sehr an diesen Entwicklungen bei den anderen richtig guten Spielern. Einfach aus dem Grund, dass er hat in dieser Saison eindrucksvoll bewiesen, dass er halt die Kopfschmerzen, die er verursacht, und das tut er meiner Meinung nach, und also das hat man in Cleveland relativ spät erst so richtig mitbekommen. In Boston hast du es jetzt diese komplette Saison über ziemlich gut mitbekommen. Die verursacht er, ob das jetzt immer seine Schuld ist oder nicht, darum geht es mir gar
Mhm.
nicht. Ich will jetzt auch nicht ihn irgendwie charakterlich verdammen oder so, aber jedenfalls, es gibt irgendwie immer mal wieder so ein bisschen Ärger rund um ihn. Und das hat man bei den Celtics in dieser Saison klar gesehen. Und man hat in den Playoffs dann klar gesehen, dass er nicht die Kategorie Spieler ist, die dann umschaltet und bam, irgendwie in den krassen Modus schaltet und diesen ganzen Ärger wert ist. Also im Sinne von, wenn ich der beste Spieler des Teams bin, dann haben wir eine Chance, Meister zu werden. Das hat er halt meiner Meinung nach eindrucksvoll bewiesen, dass es halt nicht ist, in der Serie gegen Milwaukee, in der er wirklich einfach richtig schlecht war und auch keinen Weg gefunden habe, irgendwie diesen Negativtrend der Celtics irgendwie umzudrehen. Also seine einzige Antwort war, mehr zu werfen, und als er dann nach wie vor nichts getroffen hat, am Ende nochmal zu sagen, ja, hätte ich wohl noch mehr werfen müssen.
Womit wir wieder bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung wären, weil irgendwann muss er ja dann fallen.
Ja, genau. Nee, aber also das habe ich dir da dann auch schon gesagt, so Kyrie ist super als zweite Option, aber als erste Option wird er nie einen Titel holen. Das ist, glaube ich, einfach so. Und das sehen natürlich die anderen Teams, die irgendwie Interesse an dem haben, auch. Und die Nets werden auch, also ich meine, das Argument hast du ja auch über die letzten Wochen schon ein paar Mal vorgetragen, so, die haben sich so eine positive, fröhliche Atmosphäre, sehr professionell, alle mögen sich, alle arbeiten hart und keine Ahnung, stehen füreinander ein, haben sich halt irgendwie über die letzten Jahre aufgebaut, und da bist du dann natürlich ein Stück weit vorsichtiger, wen du da reinholst. Und wenn jetzt die Ansage wäre, Kyrie kommt und mit ihm kommt dann übrigens auch Kawhi Leonard, dann ja natürlich, dann machst du das, weil viel schneller, viel besser kannst du gar nicht werden. Nur wenn es halt Kyrie kommt und vielleicht irgendwer noch, aber vielleicht auch nicht, dann bist du da halt wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger. Also finde ich auch ehrlich gesagt verständlich. Deswegen im Moment hat es ja fast ein bisschen den Eindruck, als würde ihm am Ende, nachdem vor ein paar Wochen es hieß, er hat jetzt bei den Celtics alles eingerissen und die Celtics sind komplett am Arsch, dass seine Lage vielleicht auch nicht mehr so geil ist, aber ich meine, natürlich wird er trotzdem irgendwo unterkommen und auch einen Maximalvertrag bekommen. Also da braucht man natürlich nicht drüber reden, aber vielleicht ist die Situation nicht ganz so ideal für ihn, wie das vor ein paar Wochen noch aussah.
Ja, witzigerweise finde ich irgendwie, oder auch traurigerweise, er hat sich ja damals, als so Gerüchte aufkamen, Durant irgendwie Richtung Richtung New York und dann, ja, Kyrie möchte mit Durant spielen, die wollen beide zu den Knicks gehen und so. Er hat sich ja da schon ein bisschen drüber aufgeregt, dass sein Schicksal so mit anderen verknüpft wurde, auch nachdem Anthony Davis seinen Trade gefordert hatte, dass dann direkt Kyrie ins Spiel kam. Und dass man direkt gesagt hat, ja, Kyrie dann, also Davis kommt nur nach Boston oder kann sich nur vorstellen zu bleiben, wenn Kyrie da ist und so. Und interessanterweise ist aber jetzt, scheint jetzt das einzutreten, dass irgendwie Kyries Schicksal dann doch irgendwie an jemand anderem noch mithängt. Also, dass wenn er eben Durant nicht mitbringen kann, dass dann auch das Interesse an ihm nicht ganz so hoch ist. Oder Kawhi, wobei ich nicht weiß, also ob jetzt Kawhi davon träumt, mit Kyrie zusammenzuspielen oder ob jetzt
Weiß ich auch nicht.
Kyrie und Kawhi so wahnsinnig dicke sind. Also
Ich glaube,
Durant
das war
und
immer so ein bisschen die Hoffnung, weil Kyrie halt als jemand gilt, der unter den NBA-Spielern sehr beliebt ist und der halt auch, also ich meine, mit Durant ist er auch offen sehr gut befreundet, aber ich glaube, Teil dieser Kalkulation war schon immer, andere NBA-Spieler mögen Kyrie, vielleicht wollen sie mit ihm zusammenspielen, nach dem Motto. Wie immun denn jemand wie Kawhi dafür ist, das,
Es
ich meine, das ist eh schwer einzuschätzen. Ich
ja.
würde jetzt auch nicht
Eben,
denken,
genau.
dass dem wichtig ist, wer in seinem Team ist. Oder also, ob jetzt jemand wie Kyrie in seinem Team ist oder nicht, aber wer weiß, ich meine, bei Kawhi kannst du eh relativ wenig.
Schwer zu lesen.
Ja, auch wenn es schon so wirkt, als hätte er im Moment relativ viel Spaß.
Ja, das auf jeden Fall. Also er wirkt extrovertierter als je zuvor.
Ja.
Also von daher, er scheint vielleicht würde er noch zum großen Entertainer. So in.
Wahrscheinlich, also wie er seine eigene Lache imitiert hat auf der
Ja, war
Meisterparade, war
stark.
auf jeden Fall schon relativ groß.
Auf jeden Fall. Aber würdest du zum Beispiel als Team sagen, wenn, nehmen wir jetzt, du wärst jetzt die Nets und es würde heißen, okay, Kyrie kommt und Durant kommt auch. Also ist jetzt halt ein Jahr raus, du weißt nicht, was du bekommst, würdest du es machen?
Ja, wenn Durant kommt.
Dann auf jeden Fall. Also im Endeffekt hat sich gar nicht viel geändert, man weiß noch nicht halt, ob Durant noch so bereit ist, irgendwo anders hinzugehen. Ja, okay.
Quasi.
Wo sähst du denn Kyrie gern? Nicht in Boston.
Nee, Phoenix.
Wird endlich Devin Booker mal einen defensiven Kettenhund an seiner Seite haben.
Absolut. Ich hab nicht wirklich ein Wunschteam für ihn, aber ja, Phoenix wäre doch lustig.
Lustig wäre es auf jeden Fall, aber das finde ich bei Kyrie tatsächlich irgendwie auch schwierig, dass da wirklich ein Team zu finden, wo du sagst, okay, da passt er jetzt irgendwie perfekt rein. Ich meine, das mit Boston ist auch einfach, es ist vielleicht auch einfach so der letzte Eindruck, der hat irgendwie so komplett den Bach runterging am Ende und man ihm da irgendwie auch halt eine Mitverantwortung zuschreibt. Klar, ich meine, er war ja auch in einer sehr, sehr leitenden Position während der ganzen Geschichte. Von daher.
Ich meine, spielerisch würde er bei den Lakers natürlich auch gut reinpassen.
Ja, also ich habe mir dann manchmal denke ich mir auch, vielleicht läuft es darauf hinaus,
Und von einer reinen
tatsächlich.
Comedy-Perspektive aus ist das ja auch,
Ja.
wäre das ja auch brauchbar. Und damit kann ich immer viel anfangen. Deswegen, also das wäre vielleicht ist das sogar mein Wunschziel für ihn.
Ja, wobei ich bin halt, wenn man redet jetzt immer so drüber, so okay, habe ich irgendwie letztens gehört, fand ich irgendwie auch plausibel, dass, ja, LeBron und Kyrie verstehen sich jetzt wieder ganz gut, das passt schon.
Man versteht sich vielleicht auch besser, wenn man nicht jeden Tag aufeinander rumhängen
So
muss.
ist es, genau.
Das kann ich also von uns beiden bestätigen,
Ja,
ne?
also ich meine,
Früher,
seitdem
als
du.
wir noch zusammen gearbeitet haben, haben wir uns regelmäßig gehauen, weil es
Ja.
einfach nicht mehr ging. Und jetzt telefonieren wir halt einmal die Woche und
Einmal die
nehmen das
Woche Skype,
auf.
ist okay. Also das passt. Das reicht dann auch vollkommen,
Ja,
ja, aber
also
dann.
dicke.
Ja.
Um ehrlich zu sein. Kommt auf die
Ja.
Länge der Folge an.
Ja, das stimmt, das stimmt. Manchmal, die hier wird schon wieder ein bisschen sehr lang, finde ich.
Ja, ich habe auch den
So.
Eindruck.
Ja, da müsste, ja gut, aber dann, um das jetzt, um es ein bisschen abzukürzen, dann kommen wir doch jetzt mal direkt zum Trauerfall zu Al Horford. Alle dachten ja irgendwie, oder aus deiner Sicht drauf, weil alle dachten ja, okay, Made Wiesen, der Mann steigt aus seinem Vertrag aus, um dann halt ein bisschen längerfristig zu unterschreiben, dafür geringeres Jahresgehalt, alles gut, in Boston sieht alles. Kyrie ist weg. Der Störfaktor, einer der Störfaktoren ist weg und das ist jetzt alles ganz gut. Jetzt hat Al Horford, obwohl er natürlich mit niemandem verhandelt, weil man darf ja noch nicht verhandeln, anscheinend eine mehr oder weniger Zusage, dass er einen ziemlich dicken Vertrag bekommt. 4 Jahre und was war's?
112 angeblich.
Naja, solide würde
Ja.
man auch nehmen. Vielleicht zum Einstieg, als Danny Ainge würdest du mitgehen oder
Nee.
nicht?
Viel zu viel.
Ja, finde ich nämlich auch. Also.
Und also bei aller Qualität von Al Horford, und ich glaube, er kann vielen Teams mega helfen. Aber über die Dauer ist es zu viel, würde ich sagen. Zumal
Also
die
ich ehrlich.
Celtics ja nächstes Jahr kein Contender oder irgendwas sein werden.
Wahrscheinlich.
Ja, sicher.
Sei denn, sie verlängern mit Terry Rozier, dann.
Hör mir auf.
Sorry, mir ist gar nichts Dümmeres eingefallen.
Der soll
War auch
nach
platt.
Phoenix gehen. Es ist da vielleicht eine kleine Tendenz erkennbar, ich entschuldige
Ja,
mich.
es ist okay, es ist okay. Aber, also, die Entwicklung ist jetzt natürlich schon echt bitter. Also, du hast halt irgendwie, Horford war eigentlich irgendwie tatsächlich eingeplant, mehr oder weniger. Und jetzt funkt halt jemand dazwischen. Was glaubst du, wer es ist?
Ich dachte eigentlich die Mavs.
Okay.
Aber ich weiß, da gab es ja jetzt Berichte, dass irgendwie 100 Millionen vielleicht schon, aber 112 vielleicht eher nicht. Und dass es dann vielleicht doch wieder eine andere Quelle ist, kann man dann überlegen und spekulieren. Ich weiß nicht. Also auch spielerisch fände ich ihn auch bei den Pelicans wunderbar. Ich meine, Al
Absolut.
Horford könnte für uns der neue, wobei es ist ja jetzt leider nur eine Woche, aber sonst könnte er für uns der neue Mike Conley werden, weil der passt tatsächlich auch fast überall rein.
Ja.
Ist defensiv immer noch einer der besten Bigs der Liga. Also grundsätzlich ist er immer noch einer der besten Bigs der Liga. Sehr guter Passer, der Wurf ist über die letzten Jahre immer besser geworden. Und natürlich wird er jetzt langsam älter, aber da er halt irgendwie vor allem auch einfach sehr klug ist als Spieler, wird er, glaube ich, auch noch 2, 3 Jahre halt auf einem hohen Niveau spielen. Es ist halt immer die
Absolut, ja.
Frage, ob man jetzt ihn holt, damit er irgendwie 20 Punkte pro Spiel macht, dann wird man enttäuscht. Aber wenn man einfach jemanden haben will, der, glaube ich, ein sehr guter Mentor ist und irgendwie zum Siegen einfach beiträgt und von allem irgendwie etwas macht, dann sollte man den holen. Und also wer weiß, ob das vielleicht die Pelikane sind. Ich meine, dann haben sie natürlich mit ihm und Zion zwei kleine Leute auf der 4 und der 5, aber dafür ist ja Brandon Ingram sehr lang.
Und bald auch schwer.
Bald auch schwer.
Ja, und ich meine, Horford hat ja auch schon gezeigt, dass er gegen Größere ganz gut verteidigen kann. Also Embiid zum Beispiel.
Also ich glaube, die Bucks und die Sixers würden sich sehr freuen, wenn Al Horford nächste Saison nicht mehr in der Eastern Conference ist. Einfach weil er für Embiid und Giannis einer der besseren Verteidiger der Liga immer noch ist. Also gerade für Embiid.
Ich meine, der Kulturaspekt ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, weil man denkt ja immer so, okay, jetzt für einen, wenn der Zeitrahmen nicht passt, quasi wenn du jetzt einen älteren Spieler holst für 4 Jahre und dem wahnsinnig viel Geld bezahlst, was aber eigentlich ein junges Team und du willst jetzt nicht gewinnen, bringt es nichts. Aber wenn er eine Kultur installiert und dann eben auch halt sein Wissen und sein IQ so ein bisschen weitergeben kann, dann ist dem ja auch viel geholfen. Also dann ist es ja auch auf eine Art nachhaltig irgendwie, wenn es dann funktioniert natürlich. Aber ja, also ich meine, Pelicans sind da vielleicht schon ganz interessant. Weiß nicht, was dieses ominöse Team ist.
Clippers, wer weiß. Ich
Clippers
meine,
kann sich auch sein.
die wollen ja auch noch irgendwie ihre 6 bis 45 Max Free Agents holen. Das,
Ja,
von daher.
stimmt. Und wenn Kawhi nicht kommt, dann muss das Geld irgendwie anders unter die Leute. Wird ja echt mal interessant, wenn alle bleiben, wo sie sind. Was diese ganzen Teams mit Capspace dann machen.
Kyrie der Einzige, der wechselt, meinst du?
Ja, genau. Genau. Was hältst du denn? Ich glaube, ich muss gar nicht fragen, das Vucevic-Gerücht, bist jetzt nicht der größte Fan davon,
Nein, null. Also überhaupt gar nicht.
Warum eigentlich nicht?
Weil der ganz gut ist, aber nicht großartig. Dafür wird er viel zu teuer sein. Und mit dem, also um den herum kannst du meiner Meinung nach kein richtig gutes Playoff-Team aufbauen, weil man in den Playoffs gegen ihn zu gut gameplanen kann. Und deswegen würde ich jetzt halt nicht da ein großes Investment für eingehen. Und ich glaube schon, dass das Investment schon relativ groß sein müsste, damit man ihn bekommt. Und da bin ich kein Fan von. Da sollen sie lieber Boogie für 15 Millionen einen Jahresvertrag geben und dann mal schauen, wie es weitergeht.
Möglich.
Ob der wieder gut wird. Oder jetzt Willie Cauley-Stein, dass
Stimmt.
sein Agent ihn rausforcieren will aus Sacramento. Nein, ich will Willie Cauley-Stein nicht, aber da gibt es für mich andere Optionen. Auch ein Deadman, keine Ahnung, fände ich irgendwie aktuell eine sinnvollere Verpflichtung, einfach schon, weil
Ist
es
nicht Harry B auch zu haben?
Harry B ist, glaube ich, grundsätzlich zu haben, aber es ist ja jetzt nicht unbedingt ein Big Man.
Nee, das stimmt, aber
Also ich meine, er
grundsätzlich
ist
halt. Also
in
für
meinem
mich
Herzen
halt
ist er
einfach
natürlich
nur.
groß, aber
Ja.
in der Realität halt nicht.
Okay. Gut. Dann haben wir. Okay, wir
Machen
haben
wir
jetzt
noch ein
noch
paar Quick Hitter.
ein paar Quick
Middleton.
Hitter. Die Bucks Brothers, Middleton und Brockton.
Middleton bleibt, Brockton mein Tipp Celtics, vielleicht.
Celtics. Das würde passen.
Fände ich auch ganz cool.
Das wäre auch cool, ja. Da bin ich, ich hab tatsächlich immer so Richtung LA tendiert. Also Lakers tatsächlich, dachte ich.
Auch
Weil
absolut möglich. Also der würde bei
auch
den
ein
Lakers tatsächlich auch wunderbar reinpassen.
auch Typ Conley irgendwie.
Ja,
Bei den
also
Bulls würde er nämlich auch gut passen.
kompatibel.
Ja, bei Bulls, das wird nichts, glaube ich.
Ich meine, das Einzige, was mich da davon abhalten würde, dem halt ein richtig hohes Angebot zu machen, ist halt, dass es da schon gewisse Verletzungssorgen gibt.
Aber
Aber
hat er,
von
abgesehen
dem,
von
was
der
er so
jetzt schon mehr
lief,
gehabt?
ja, er hatte am College schon, deswegen ist er auch ein
Ach so.
Zweitrunden-Pick gewesen damals.
Okay.
Also mit dem Fuß irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob es eine Fehlstellung war, aber auf jeden Fall
Okay.
etwas, was ihn halt grundsätzlich da wahrscheinlich noch ein paar Mal beschäftigen wird. Aber so von dem, was er macht auf dem Feld, bin ich sehr, sehr großer Fan von ihm. Und bei den Bucks hat er ja auch in den Playoffs war er teilweise der zweitbeste Spieler bei denen. Und
Obwohl er vorher lang verletzt war. Also das ist auch
ja.
nochmal. Ja, bei den Celtics wäre, also wäre, also wenn du so sagst, wäre ein guter Trostpreis für die Celtics, finde ich.
Also es kann immer noch absolut passieren, dass die Celtics nächste Saison mehr Spiele gewinnen als in dieser.
Ja, also ich meine, das Team ist ja immer noch nicht, es ist ja kein mieses Team. Und vielleicht Tatum Brown wieder in einer größeren Rolle. Also gerade Tatum ist vielleicht nicht schlecht. Und bei Hayward, wie gesagt, muss man auch erst mal schauen.
Scary
Also
Terry, der 40 Würfe pro Spiel nimmt.
endlich muss er endlich nicht.
Booyah,
Er muss endlich nichts mehr opfern.
Motherfucking Kascha. Absolut.
Wäre Zeit. Ja.
Ja,
Ja,
Harris.
Middleton. Hä?
Tobias Harris.
Tobias Harris. Das ist die große Frage, ne?
Irgendwie schon.
Ich fände es ja ganz geil, wenn er auf Geld verzichten würde und zu den Jazz gehen würde, aber das würde er wahrscheinlich nicht machen.
Würde mich auch wundern. Aber ja, sportlich wäre es ziemlich geil.
Ja.
Würde mir auch gefallen.
Sonst, wenn er nicht bei den Sixers bleiben kann, beziehungsweise wenn die Sixers nur einen von beiden halten wollen und Butler haben. Ganz kurz zu Butler übrigens noch, weißt du, dass es ein bisschen traurig ist? Das jetzige Bulls-Team würde theoretisch ganz gut zu Butler passen. Also wenn du sagst, wenn du jetzt quasi Levine durch Butler ersetzt.
Ja, können Sie mal Sign and Trade anfragen.
E-Mail ist schon raus.
Ja. Nee,
Aber
stimmt.
das wäre jetzt aber theoretisch so ein bisschen das Team gewesen, was halt zu Zeiten Butlers hätte auf dem Feld stehen sollen, zumindest von den Typen her.
Ja.
Schade, ne?
Schon.
Harris, ich habe keine Ahnung. Wäre das einer für die Celtics?
Ich
Auch nicht
glaube
richtig,
wahrscheinlich
ne?
eher nicht, weil Tatum wahrscheinlich langfristig auf die 4 geht.
Die 4 muss, ja.
Und ja. Ich meine, Harris bringt ja auch keine Rim Protection oder irgendwas
Ne.
mit. Von daher.
Wolltest du ihn gern?
Ich hätte ihn tatsächlich auch sportlich am liebsten bei den Jazz. Ich weiß aber nicht, wie realistisch das ist.
Ja, ich eben auch nicht auf Geld verzichten. Das sagt sie auch immer so leicht. Komm, verzicht mal auf 10 Millionen oder was auch immer. Pro Jahr. Keine Ahnung, was da der Unterschied wäre. Kebab?
Kebab habe ich bei den Fakers eingetragen.
Okay.
Ich glaube nicht, dass also ich weiß es nicht. Es ist schwer. Es hängt da so viel in der Schwebe, aber ich glaube, er wird halt wechseln und entweder zu den Lakers oder zu den Knicks gehen.
Okay. Ja, wird sich nix.
Er kommt halt aus New York. Wie man
Ja, gut, okay.
seit Jahren in jedem Bericht oder in jeder News über Kemba Walker lesen kann. Er kommt aus New York. Er kommt dort her.
Anthony Davis kommt auch aus Chicago, hat auch keine Sau interessiert, vor allem nicht Anthony Davis, also von daher.
Das ist korrekt. Weil standen sie nicht mal irgendwann auf seiner komischen Liste drauf?
Ja, aber ich glaube nicht ernsthaft. Nee, ich glaube, sie standen nicht mal drauf.
Okay, bitter.
Ich glaube, Milwaukee stand, glaube ich, drauf, aber die Bulls nicht.
Ja, Milwaukee stand auf jeden Fall drauf.
Ja. Ja, aber insofern wäre Brooklyn vielleicht auch interessant für Kebab.
Ja, könnte auch passieren.
Also den jetzt, also jetzt dann Russell könnte da natürlich nicht bleiben, aber dann wäre vielleicht auch noch eine ganz interessante Konstellation. Aber ja. Da können wir eigentlich jetzt zu den Bold Predictions kommen, würde ich sagen, oder?
Ja, ich glaube auch. Nummer 1, Patrick Beverley wird über 13 Millionen Jahresgehalt bekommen.
Ich habe da auch gehört, dass er teuer wird. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil er hat ja schon so, er hat seine Liebe zu Chicago ja schon durchklingen lassen. Also tatsächlich. Also es gibt Zitate, wo er sagt, er fände es irgendwie halt halbwegs geil, eigentlich in Chicago zu spielen.
Ja, ich glaube, er wird eher bei den Mavs landen.
Ja, aber eben an 13 Millionen, glaube ich, sollten die, also die Bulls haben, glaube ich, auch 20 Millionen Capspace, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob ich für Beverly 13 Millionen zahlen würde, aber ich habe, also dazu meine Bold Prediction, das ist eine sehr, sehr Bold Prediction. Ich sage, Beverly oder Rubio landen in Chicago und die Bulls kratzen an den Playoffs.
Oha. Ach so, wir machen auch schon Predictions für die kommende Saison.
Ja,
Da
das ist,
habe ich.
ich wollte noch einen draufsetzen. Ich meine, da ist viel, viel rosarote Brille. Das ist mir auch bewusst, aber ja, ich möchte gern einen Playmaker und ich möchte gern beziehungsweise Beverly wird halt so ein bisschen, Also würde auf jeden Fall zu Jim Boylan hervorragend passen.
Ja,
Und
das.
würde auch neben Levine sehr gut passen, tatsächlich. Und Coby White könnte ja mit seinen 1,96 auch hin und wieder auf die 2 ausweichen. Man könnte also ein bisschen durchrotieren. Da ist noch Chris Dunn. Der dann wahrscheinlich würde dann gehen. Aber das wäre eine Variante. Und Rubio wird halt Playmaking bringen. Zwar kein Shooting, aber Playmaking. Und das, also du hättest offensiv mitunter wieder so ein bisschen, also was zum Beispiel die Shot Creation angeht, dieselben Probleme wie unter Dunn, aber du hättest halt einen Playmaker, was dem Bus halt fehlt, also ein bisschen eine ordnende Hand nochmal, was gut wäre. Und ich glaube, das Team hat schon irgendwie, Denzel Valentine kommt ja zurück, der auch, also ich setze nicht mehr die Hoffnung in Denzel Valentine, aber das Team hat irgendwie ein gewisses Talent, es ist noch alles sehr, sehr roh und es ist noch alles sehr, sehr in der Schwebe und es kann auch komplett nach hinten losgehen, aber ich habe mich für die positive Einstellung entschieden.
Mal was Neues bei dir.
Ja. Dann macht es mehr Spaß.
Zweite, Indiana wird Domantas Sabonis traden. Weil, also, wie schon gesagt, mit Goga Bitadze haben sie noch einen Center geholt. Turner ist schon unter Vertrag. Und im Endeffekt der wertvollere, weil komplettere Spieler. Halt gerade defensiv. Sabonis wird nächstes Jahr restricted free agent. Also man kann jetzt schon eine Extension mit ihm aushandeln, aber also das heißt, er wird halt sehr, sehr bald sehr teuer und ich glaube, dann muss sich Indiana einfach langsam mal entscheiden und ich glaube auch, dass der Pick für Bitadze wahrscheinlich andeutet, dass sie sich schon darauf vorbereiten, dass sie halt diesen One-Two-Punch auf der Center-Position nicht mehr lange haben, weil bisher waren sie einfach nicht in der Lage, die beiden effektiv auf dem Feld zu kombinieren. Und es gibt zwar immer mal wieder so dann Stimmen aus Indiana, wo sie halt sagen, so, das geht aber und das regeln wir ab nächster Saison, aber ich glaube halt nicht dran und dann muss, glaube ich, einer gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Sabonis jetzt, wo sein Wert wahrscheinlich ziemlich hoch ist, oder also relativ hoch ist, dass er jetzt im Sommer getradet wird.
Nach der letzten Saison natürlich wäre es natürlich eine Überraschung, aber es ergibt natürlich irgendwie Sinn, also mit deiner Argumentation. Ich kann dir auf jeden Fall folgen. Bei mir, ich sage, bei den Knicks tut sich nicht viel.
Könnte auch sein. Wäre auch gar nicht so schlimm. Jetzt haben sie jetzt mit RJ Barrett dann doch nochmal
Ja.
jemanden, der auch Talent hat und dann kann man ja mit dem irgendwie
Ja,
versuchen,
eben.
in Ruhe was zu machen. Also ich glaube, es wäre richtig dämlich, wenn sie Durant nicht kriegen und deswegen dann ihr Geld für irgendwie C-Promis quasi
Ja.
investieren. Also wenn sie jetzt dann Vucevic einen Maximalvertrag geben
Ja,
beispielsweise,
genau.
fände ich
Ja.
halt vollkommen sinnlos. Und das wäre das, was New York früher gemacht hätte. Ich glaube aber auch nicht, dass sie es jetzt machen werden.
Nee, ich glaube es auch nicht. Also ich glaube, sie sind so, die Situation ist für sie ganz gut, dass sie vielleicht auch im nächsten Sommer nochmal ein Player sind. Also dann, und dann gerade vielleicht, wenn Kawhi 1 plus 1 unterschreibt oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht sich was tut, wenn die Konkurrenz auch vielleicht ein bisschen kleiner geworden ist, andererseits auch an großen Teams. Hast du noch einen, oder?
Ja, nur noch ein Scherz, was ich aber lustig finde. Chris Paul wird für Andrew Wiggins getradet.
Ja,
Nicht
warum nicht?
wirklich, nicht wirklich,
Warum
aber.
nicht? Andrew Wiggins bringt Länge und Athletik.
Ja.
Brauchen die Rockets?
Ja, absolut. Ich meine, Chris Paul schwört ja, dass alles gut ist und
Ja.
dass er sich freut, in Houston zu bleiben und dass das gut ist. Aber ich glaube, die Rockets werden schon noch weiterhin versuchen, ihn loszuwerden, aber es wird wahrscheinlich nicht klappen.
Es wird schwierig mit diesem Vertrag.
Ja.
Von daher.
Nee, der realistischere Trade, den ich mir vorstellen könnte von einem einigermaßen High-Profile-Spieler, wäre Steven Adams. Vielleicht nach Boston, ich weiß es nicht. Da gibt es ja angeblich zumindest loses Interesse daran. Und dass sie auf der Center-Position was tun müssen, ist eh klar, nachdem
Nachdem Ben zurück ist, ja.
Baines weg ist und Horford dann ja jetzt auch höchstwahrscheinlich weg sein wird. Ich weiß nicht, ob es dann Adams ist. Wie gesagt, ich fände es lustig, wenn sie es einfach mal mit Boogie ausprobieren für eine Saison.
Ja, aber ich meine, warum nicht? Also ich meine,
Kann man schon mal machen, ne?
ja.
Hast du noch eine?
Ich habe keine mehr.
Na gut.
Dann soll es
Dann,
damit.
ich hab ja ein bisschen Respekt davor, vor der Free Agency grundsätzlich, weil Draft war jetzt schon so dermaßen konfus. Also ich
Ja.
glaube, zwei Drittel der 60 Draft-Picks wurden nicht von ihrem ursprünglichen Team gemacht. Und es gab unfassbar viel Bewegung, es ist auch teilweise vollkommen unübersichtlich. Ich kann mir vorstellen, dass so die ersten 2 Tage der Free Agency auch ungefähr so werden werden. Also, dass es halt sehr viel Chaos, sehr viel Konfusion gibt. Ich bin dann, also, es ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Einerseits freue ich mich drauf und andererseits auch so, boah, ich bin auch froh, wenn das dann vorbei ist. Also,
Ja.
unter anderem deshalb, weil dann direkt danach mein Urlaub anfängt und so. Und das das braucht man dann auch, aber ja, ich glaube, das wird noch werden noch mal ein paar ziemlich wilde Tage.
Ja, manchmal denke ich mir, es wäre eigentlich irgendwie ganz geil, so eine Woche danach dann, also nach der ersten Woche einfach aufzuwachen und zu sehen, ah, okay, der ist jetzt da, der ist jetzt da und jetzt freue ich mich auf die neue Saison und nicht die ganzen Gerüchte. Aber ich glaube auch, ich könnte mir auch vorstellen, also ich meine, so viele High-Profile-Player und dann noch irgendwie auch große Teams sind selten irgendwie in der Verlosung
Ja.
gleichzeitig. Also da und dann irgendwie noch so viel Zeug in der Schwebe und hin und her. Also es wird, ja, es wird wild, glaube ich auch. Von daher wäre es natürlich sensationell, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, weil vielleicht sind wir am Montag schon in einem neuen NBA-Zeitalter aufgewacht quasi.
Wahrscheinlich.
Vielleicht ist alles total wild. Vielleicht
Wahrscheinlich ist
traden
LeBron bis dahin getradet worden.
die. Ja, eben, ich wollte gerade sagen. Vielleicht traden die Pelicans, Brandon Ingram, Josh Hart und Lonzo Ball für LeBron.
Höchstwahrscheinlich.
Ja. Nein, aber bleibt gern dabei. Vielen Dank, dass ihr diesmal zugehört habt. Auch vor allem vielen Dank, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir sind jetzt schon wieder relativ lang unterwegs. Und erzählt es gern weiter, wenn es euch gefällt. Abonniert uns, schreibt uns Rezensionen, schreibt uns auch so an und genau, hört gern wieder rein. Nächste Woche, wenn wir uns wieder zusammensetzen. Bis dahin würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Verpasst die Awardshow nicht heute
Ich
Nacht.
wollte es gerade sagen, genießt die NBA Awards Zeremonie.
Genießt die Zeremonie. Wenn endlich die Awards vergeben werden und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.
Reingehauen.